Black FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Volume 140 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Für diese 140. Ausgabe unseres Podcasts sind wir ein wenig back to the roots unterwegs. Wir wählten uns mit unserer neuen Live-Ausgabe aus dem Scherbenkeller in Graz, dort, wo Black FM vor Publikum seinerzeit begonnen hat. Und auch heute geht es im Grunde um einen Neubeginn. Der SK Sturm muss sich nach diesem Jahr 2025 in sehr vielen Bereichen des Vereins neu aufstellen. Nach dem beispiellosen Exodus des nahezu gesamten Trainerteams zur Firma SAP im deutschen Kraichgau müssen zahlreiche neue Personen an den Schalthebeln unseres Vereins das Werkel am Laufen halten. Dazu kommen unter anderem noch die Abgänge der beiden Leistungsträger Mika Birith und Yusuf Gazibegovic im Wintertransferfenster, die es zu kompensieren gilt. Die zwei wichtigsten Protagonisten dieser Neuaufstellung haben wir heute eingeladen, um all diese Dinge in aller Ausführlichkeit zu besprechen. In alter Black FM-Tradition sitzen bei uns, wenn neuralgische Weggabelungen im Verein anstehen, Trainer und Sportchef vor dem Mikrofon. Zunächst darf ich ganz herzlich jenen Mann begrüßen, der als Coach im Verein von der zweiten zur ersten Mannschaft aufgestiegen ist, um mit Sturm eine erfolgreiche Frühjahrssaison zu bestreiten. Als Spieler war er in einer schwierigen Phase des Vereins Kapitän und stieg nach 189 Einsätzen für Sturm in den Legendenclub auf. Als Trainer gelang ihm ein Traumeinstand mit dem ersten Sieg in der Champions League nach 23 Jahren. Schönen Abend und herzlich willkommen bei Black FM, Jürgen Säumel. Hallo Jürgen.
Danke für die Einladung.
Der zweite Gast im Bunde bedarf für manche unter euch vielleicht einer etwas längeren Vorstellung. Er wurde am 24. Juni 1986 in Bad Triburg, Nordrhein-Westfalen, geboren und kam in seinen jungen Jahren als Fußballer über die Stationen TuS Bad Triburg, den SC Paderborn 07, 2002 in die Jugendmannschaft von Borussia Dortmund. Von dort ging es ab in den Männerfußball, wo er für die zweite Mannschaft der Dortmunder tätig war und dann im Jahr 2006-07 zum ersten FC Köln wechselte, wo er zuerst für die zweite, dann für die erste Mannschaft spielte. Anfang 2009 dann der Wechsel nach Berlin-Köpenick zum damaligen Drittligisten Union Berlin, für den er 11 Jahre zuerst Dritt-, dann Zweit- und schließlich Bundesliga-Fußball spielte und nach 234 Ligaspielen zu einer wahren Vereinslegende wurde. Nach seinem Karriereende 2020 war er in der Geschäftsstelle der Eisernen in verschiedenen Positionen aktiv, bevor er im Dezember 2024 zum Geschäftsführer Sport des SK Sturm bestellt wurde. Wir freuen uns sehr auf sein Black FM Debüt. Herzlich willkommen, Michael Parensen. Hallo Michael.
Hallo und vielen Dank.
Stimmt alles soweit?
Fast. Ja, zwei, drei kleine Fehler habe
ich gefunden. Aber ist okay.
Können wir noch aufklären.
Das reden wir dann nachher noch. Weiter darf ich euch das Team von Black FM vorstellen und dieses spielt heute einmal mehr in Bestbesetzung. Ich begrüße den 12-Meter-Kolumnisten und Serienbuchautor Jürgen Pucher. Hallo Jürgen.
Hallo.
Den CPO, Chefbest Poster von Black FM, den Mann mit den guten Ideen, Laola 1, kleine Zeitung und ÖFB-Vergangenheit, Andi Terler. Hallo Andi.
Schönen guten Abend.
Und an der Außenstelle im Publikumsmikro unser Formationsnerd, Taktikwachmann und Experte für eh alles, Frank Wonisch. Hallo Frank.
Hello.
Mein Name ist auch heute wieder Michael Pelitz und wir legen gleich los mit dieser Live-Ausgabe, respektive Volume 140 von
Black FM.
Bevor wir trotz gedrängten Programms zu unseren Shoutouts schreiten, auch gleich nochmal der Hinweis für euch, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch tun. Wir freuen uns über jede Unterstützung, die unter anderem die Produktionskosten für diese etwas aufwendigere Live-Sendung trägt. Ihr findet alle Info dazu unter www.blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Und danke vor allem an alle, die das unlängst getan haben und das auch noch hoffentlich in den nächsten Tagen und Wochen tun werden. Gut, zu den Shoutouts. Da können wir gleich zwei in einen Satz eigentlich zusammenfassen, lieber Andi. Wenig groß ist die Freude, wenn man vor dem Stadion lange anstehen muss, umso größer, wenn man sich dazwischen erleichtern kann, oder?
Ich beginne mal mit dem ersten Teil, weil es steht kurz und knapp im Skript, wir haben ein Klo. Also nicht hier in der Scherbe, sondern es ist tatsächlich zu Wege gebracht worden, vor dem Stadion in Liebenau ein Klo aufzustellen. Und das, nachdem dieses Stadion bald, glaube ich, 30 Jahre alt wird, in nicht allzu langer Zeit. Also herzlichen Glückwunsch. Und passend zur tristen Stadiondebatte ist es natürlich nicht mehr als ein mittelmäßiges Baustellenhäusl. Das kann man jetzt mal so stehen lassen und passt einfach gut zur Situation rund um das Stadion Liebenau. Und zum Einlass, Jürgen, hast du ja dich quasi schlau gemacht, was da auch beim letzten Heimspiel passiert ist.
Aber am Klo ist ein Sturmflut-Graffiti zumindest.
Immerhin. Also es ist schon gut angemalt wenigstens, ja.
Ja, zum Einlass ist halt, im Vergleich zum Cup-Spiel war es halt wieder wie üblich. Man musste bis zu 45 Minuten anstehen, um auf die relativ kleine Tribüne unseres relativ kleinen Stadions zu kommen. Da sind wir mittlerweile ein bisschen ratlos, dass man das nicht besser hinkriegt. Angeblich war es wegen intensiverer Polizeikontrollen diesmal so, dass es länger gedauert hat, aber insgesamt, auch wenn man den Liga-Vergleich sucht, ist das halt ein leider nicht sehr angenehmer Zustand, wo wir schon sehr lange darauf warten, dass sich der eventuell einmal ändert, aber bald gehen wir vielleicht auf. Schauen wir mal.
Es muss irgendwann zwischen dem dritten und achten Bier gewesen sein, als im Januar 1990 eine Gruppe junger Männer mit der Vorliebe zur Punkmusik eine Entscheidung trafen, die die Sportlandschaft Westberlins nachhaltig verändern sollte. Im schummrigen Licht einer Schöneburger Kultkneipe, dem Pinguin-Club, fiel ein Satz, der bereits vielen Männern später, zur später Stunde über die Lippen gegangen ist. Wir gründen eine Fußballmannschaft. Auszug aus der Geschichte des Fußballvereins Polar Pinguin. Michael, was hierzulande wahrscheinlich kaum wer weiß, du hast dich nach deinem Ende deiner Fußballkarriere dem damaligen Landesligisten Polar Pinguin angeschlossen und einige Spiele für diesen Club, der mittlerweile seine Heimat in Tempelhof hat, habe ich gelesen, bestritten. Aus Spaß an der Freude oder warum hast du dir genau diesen Verein ausgesucht?
Ja, ich glaube, vieles von dem ist schon in dem Auszug eigentlich drin. Der Polar Club ist tatsächlich in Schöneberg beheimatet, ist recht legendär, zumindest in Teilen von Berlin und bei einigen Menschen. Und es waren sehr viele Freunde von mir, die dort in dem Verein gespielt haben. Und wir haben uns des Öfteren mal am Wochenende dann in dem Club auch getroffen. Wie gesagt, wurde da mal, also bei der Gründung war ich nicht dabei, da war ich noch zu jung, da war ich noch nicht in Berlin. Aber habe natürlich viele Nachfahren der Gründer da kennengelernt und dementsprechend hat sich das eigentlich so ein bisschen dahin gezogen, dass ich immer wieder da war, mit den Leuten viel Zeit verbracht habe. Irgendwann, oder es war lange Zeit eine Freizeitfußballmannschaft, bin auch zu den Spielen gegangen, obwohl sie nur Freizeitfußball gespielt haben, weil es sehr, sehr gute Kicker auch waren teilweise, mit denen ich früher schon mal zusammengespielt habe, die nach Berlin gekommen sind. Die habe ich eigentlich alle dorthin gebracht und es war eigentlich immer klar, dass wenn ich irgendwann nicht mehr Fußball spiele aus beruflichen Gründen, dass ich dort aus Spaß und der Freude mit meinen Freunden gemeinsam nochmal, egal in welcher Liga, nochmal ein paar Spiele mache. Und das hat geklappt, das hat funktioniert, leider körperlich dann irgendwann für mich nicht mehr, weil ich nach jedem Spiel verletzt war. Okay. Aber die Abende im Pinguin-Club waren trotzdem legendär.
Es gibt ja auch eine Ü32 und eine Ü40-Mannschaft. Für beide bin ich zu alt übrigens.
Ja, in der Ü32 habe ich auch gespielt. Schon genau. Auch zwei, drei böse Niederlagen erlitten tatsächlich.
Okay. Du hast seit deiner Karriere immer bei Vereinen gearbeitet, die abseits des Spielfeldes gesellschaftliche und gemeinschaftliche Werte hochgehalten haben. Wie wichtig ist dir das?
Ja, es war mir sehr wichtig oder ist mir sehr wichtig. Das sieht man tatsächlich in der Vita auch. Ich bin so aufgewachsen als Kind des einzigen Kneipiers im Ort, sage ich mal, wo sich nach jedem Fußballspiel am Sonntag die erste Mannschaft getroffen hat, sich abends dann ja, zusammengesessen hat, ein Bier getrunken hat, zusammen gegessen hat. Ich durfte dann schon mit, weiß ich nicht, 8, 9, 10, 11, war ich dort Kellnern, habe dann meine Fußballidole damals eigentlich bedient. Und für mich war das immer diese Gemeinschaft war immer was ganz Besonderes. Und ich hatte dann einfach das große Glück, dass es mir vergönnt war, eigentlich auch in solchen Profivereinen dann zu spielen, wo es ähnlich, natürlich nicht 1:1 wie auf dem Dorf zugeht, aber dennoch ähnlich von der Zugehörigkeit, vom Gemeinschaftsgefühl, vom auch außersportlichen Engagement der Menschen, was immer sehr hochgehangen wurde. Und mich hat das sehr, wie gesagt, meine Kindheit sehr geprägt und die Vereine, meine Stationen im Profifußball sehr geprägt. Und deswegen war es für mich auch ja wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, bei einem Verein, der das genauso lebt, im Ausland sogar dann auch zu arbeiten. Und deswegen bin ich sehr stolz, auch bei Sturm zu sein.
Du hast doch öfter mal erzählt, dass deine Beziehung zu Union nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick war, weil du dich nicht gleich so wohl gefühlt hast in der Stadt Berlin. Jetzt bist du seit Dezember in Graz. Was vermisst du an Berlin und ist es vielleicht ähnlich schwer wie damals in Berlin, sich so an die Stadt zu gewöhnen?
Nein, definitiv nicht. Also ich vermisse sehr, sehr wenig an Berlin, das muss ich schon ganz ehrlich sagen, zumal... Ja, es ist so. Nein, ich bin damals nach Berlin gekommen und es war auch im Winter, interessanterweise, im Januar 2009, Jänner 2009, Entschuldigung, ich versuche mich dran zu gewöhnen, Jänner 2009, bin ich nach Berlin gekommen damals und es waren einer dieser Winter damals noch, die wirklich fies waren, mit minus 14, 15 Grad, Schnee bis zu den Knien und so weiter. Und in der Stadt, da kommst du in eine Stadt, die du nicht kennst, zu der du überhaupt keinen Bezug hast, die wirklich grau ist, mit Menschen, die ja aneinander vorbeilaufen, die einen nicht grüßen, wenn du morgens zum Bäcker reingehst, das Gefühl hast, du störst die Menschen beim Pause machen, wenn sie dich bedienen sollen oder wenn sie dir Brötchen ausgeben sollen. Und es war sehr, sehr rau. Und ich kam aus Köln, wo es ganz anders gelebt wurde, wo es eine wirklich so eine ja gesellige Stadt ist, wo die Menschen sehr gesellig sind und du eigentlich sehr schnell Anschluss bekommst. Und das war in Berlin nicht so. Das war damals schwierig in der Situation. Hatte dann eine sportlich sehr gute Zeit. Insofern hat sich das dann relativ schnell gegeben und habe dann Berlin auf eine Art auch schätzen gelernt, gerade als junger Mensch. Wenn du dann in Friedrichshain, in Kreuzberg lebst, ist es dann schon auch was Besonderes, wenn du die ganze Subkultur auch mitbekommst. Das hat sich dann so ein bisschen gegeben. Ja, wenn man älter wird, wenn man dann Kinder bekommt und eine Familie hat, dann will man da auch nicht mehr unbedingt leben. Wir sind rausgezogen ins Umland. Deswegen jetzt eigentlich schon länger.
Marzahn.
Nein, auch nicht. Nein, tatsächlich in Brandenburg dann auch gelebt. Also deswegen sehr wenig von Berlin eigentlich auch die letzten Jahre mitgemacht. Umso einfacher fiel jetzt eigentlich der Übergang nach Graz. Und ich habe es eigentlich jetzt überall betont, dass zum einen mir die Menschen mir dieses Gefühl so ein bisschen, dieses rheinländische Gefühl eigentlich wieder mitgegeben oder wiedergegeben haben, wo ich gemerkt habe, hey, die Menschen sind alle sehr freundlich, sehr fröhlich, erzählen sehr viel. Ich werde in sehr viele sehr interessante, sehr lange Gespräche auch verwickelt, was ich aus Berlin überhaupt nicht kenne. In Berlin wird wirklich so wenig wie möglich miteinander gesprochen und hier ist das wirklich was komplett anderes, was mir sehr gut gefällt und die kurzen Wege gefallen mir unheimlich gut. Ich bin jetzt auch heute Abend dann hier 15 Minuten oder 20 Minuten herzufahren, wo ich in Berlin dann immer irgendwie eine Dreiviertelstunde einplanen musste. Nein, kurzum, ich vermisse sehr, sehr wenig und habe das, was ich bisher an Graz kennengelernt habe, wirklich als sehr angenehm und sehr toll empfunden.
Ich kann das eigene Erfahrung sagen, der Weg heim von der Scherbe kann ein bisschen länger sein.
Werde ich dann auch mal austesten.
Andi. Um den Übergang zu Sturm und zu Graz zu machen, wir sitzen ja jetzt hier in einer komplett anderen Konstellation, wie noch beim letzten Black FM Live mit der sportlichen Leitung. Jürgen Säumel ist eben vom Interimstrainer nach dem Abgang von Chris Ilzer zum neuen Chef an der Linie und Michael Parenzen eben hat sich durchgesetzt im Bewerbungsprozess als Nachfolger von Andi Schicker. Fast alles ist also neu. Wenn man wo neu ist oder in komplett neuer Funktion arbeitet, ist es auch immer mit einer Eingewöhnungsphase natürlich verbunden. Wir würden also deswegen auch dich, Micha, zunächst einmal fragen, der Sprung von Berlin nach Graz, du hast es jetzt schon ein bisschen geschildert, aber auch quasi vom Publikumsliebling und technischen Direktor dort, jetzt aber doch in der Geschäftsführerrolle. Wie war da die Eingewöhnungsphase und wie schnell hast du dich in dieser Rolle zurechtgefunden?
Die Eingewöhnungsphase gab es nicht, also insofern, die kommt dann vielleicht jetzt. Es war ja im Endeffekt von Tag 1 oder eigentlich von Tag schon bevor es überhaupt losging, war es ja eigentlich so, dass es eigentlich unter Vollstrom ich eigentlich ja in Sturm Graz gedacht habe, eigentlich die ganze Zeit nur daran gedacht habe, der Bewerbungsprozess ist gestartet, bevor oder während des Prozesses, so rum machen wir es, während des Einstellungsprozesses hat der Trainer den Verein verlassen. Also es war dann natürlich eine extreme Aufgabe, eigentlich dann schon eigentlich weiter zu denken, wo du die ganze Zeit eigentlich noch gar nicht sicher bist, kriegst du den Job überhaupt? Was passiert denn eigentlich, wenn du jetzt da bist? Was sind eigentlich die ersten Gespräche, die du führen musst? Mit wem musst du eigentlich klarkommen? Wer ist eigentlich dein Ansprechpartner? Wer ist überhaupt noch da? Was haben die eigentlich gemacht? Also das waren sehr, sehr viele Sachen, die ich eigentlich von Tag 1 oder Tag 0 im Endeffekt schon für mich klar haben musste. Deswegen gab es wirklich sehr, sehr wenig Eingewöhnungsphase. Und hat aber insofern dazu beigetragen, dass ich den Verein natürlich sehr schnell auf eine sehr tiefe Art und Weise kennengelernt habe, weil ich einfach viele Strukturen, viele Abläufe, viele Menschen in einer sehr kurzen Zeit sehr intensiv kennenlernen durfte, musste, konnte. Und das hat natürlich extrem geholfen, den Verein auch zu verstehen.
Jürgen, zu dir. Du bist eben dann vom Interimstrainer aufgestiegen zum Cheftrainer. Jetzt Stand heute, wie schwer oder wie leicht ist dir dieser Schritt quasi zum ersten Team in die erste Reihe gefallen?
Ja, es war natürlich eine Umstellung und ist ja auch etwas überraschend gekommen, beziehungsweise sehr schnell gegangen auch. War eigentlich noch voll fokussiert auf die Zweitligamannschaft, auf die Youth-Liga-Mannschaft. Wir hätten gegen Lafnitz, glaube ich, das nächste Spiel gespielt, was auch sehr, sehr wichtig war und die Mannschaft dann Gott sei Dank auch gewonnen hat. Insofern hat es mir den Einstieg etwas erleichtert, dass ich bei sehr vielen Trainings oder fast bei allen Trainings zuschauen war, dass wir trotzdem am sehr engen Austausch waren mit Chris Hilz und seinem Trainerteam, mit dem Andi Schicker. Ich habe die Mannschaft natürlich sehr gut gekannt und wie ich schon in der Vergangenheit öfter betont habe, natürlich auch die Spielprinzipien, die einheitlichen, haben mir den Einstieg leicht gemacht. Aber ich muss auch dazu sagen, dass natürlich das Rundherum mit Medienarbeit, natürlich mit anderen Spielertypen, mit erfahrenen Profis schon einmal was anderes ist. Ja.
Und Micha, vielleicht rückblickend, was war jetzt ausschlaggebend für Jürgen Säumel, dass es klar war, dass er den Cheftrainerposten übernimmt?
Ja, genau die Sachen, die er natürlich auch gerade sowieso schon genannt hat. Ich glaube, dieser nahtlose Übergang war halt extrem wichtig. Das hat man in der Phase schon gemerkt, als ich ja dann auch neu dazugekommen bin, dass das schon einfach sehr gut funktioniert, dass sehr klar ist, wie wir Fußball spielen wollen, dass die Automatismen im Endeffekt da sind, wo es einfach klar war, okay, das wurde hier über Jahre einstudiert. Er war sehr nah dabei. Er hat viele Trainings gesehen, war viel im Austausch mit den Menschen. Und das 1:1 fortzuführen, das war einfach extrem wichtig, gerade in so einer Phase, wo ja ein gewisser Umbruch entsteht, auch in einem Verein, wo dann ein sehr erfolgreiches Team den Verein verlässt, war mir, uns einfach extrem wichtig, dass wir diesen nahtlosen Übergang und diese Ruhe eigentlich beibehalten können. Und das hat Jürgen unheimlich gut moderiert in der Zeit schon und führt das jetzt im Endeffekt nahtlos auch weiter fort.
Jetzt liegt ja auch schon eine Vorbereitung quasi auch hinter dem Cheftrainer Jürgen Säumel. Was hat er in der Zeit deiner Meinung nach auch verändert und bewegt im Team?
Ja, schon seine eigene Ansprache auch gefunden an das Team, seine eigene Art und Weise, das Team zu führen, was natürlich sehr wichtig ist. Ich kann jetzt gar nicht so viel von der Zeit vorher natürlich beurteilen. Mir wurde natürlich vieles erzählt. Das wurde so gemacht, das wurde so gemacht. Ich sehe da schon auch seine eigene Persönlichkeit, die er mit ins Team bringt, die er mit in die Teamführung bringt, vom Training. Meine ich zu sehen, dass sich jetzt von der Intensität überhaupt nichts geändert hat, auch von den Trainingsformen relativ wenig geändert hat. Das, was wir auf dem Platz sehen, ist immer noch Sturm Graz. Das Sturm Graz, was wir eigentlich jetzt über die letzten Jahre, ein oder zwei Jahre kennengelernt haben. Und insofern, glaube ich, sind es Nuancen, die er angepasst hat, wo er einfach seine eigene Persönlichkeit und seine eigene Note mit in die Mannschaftsführung mit einbringt.
Mhm. Jürgen Pucher in dem Fall jetzt. Wir waren ja auch sehr gespannt alle, wie sich diese Personalien entscheiden. Stand jetzt, wie würdest du es beurteilen? Waren die Entscheidungen nachvollziehbar und der Output bis jetzt so, wie man sich das gewünscht hat?
Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon beurteilen kann. Ich glaube nur, dass es die logische Entscheidung war, damals das so zu machen. Es war möglicherweise auch die risikoärmste Entscheidung, weil ja der Vereinshäuptling schon überall gesagt hat, dass er das gerne so hätte. Und deswegen glaube ich, dass man, unabhängig davon, ob das jetzt die richtige oder die falsche Entscheidung ist, fand ich das kommunikativ möglicherweise für die Handelnden ein bisschen schwierig, dass man da schon ausgerichtet bekommt, wie es ausgehen soll. Ansonsten kann ich dem schon folgen, dass man den Trainer, der die Abläufe kennt, der alles weiß, der da irgendwie schon drin ist, das Zepter weitergibt, ist möglicherweise zu dem Zeitpunkt die logischste Entscheidung, ob sie dann auf Dauer funktioniert. Keine Ahnung, das werden die Leute selber noch nicht wissen, glaube ich, die es jetzt gerade machen.
Aber Micha, greifen wir den Punkt gleich auf, was Jürgen gesagt hat, war es in irgendeiner Form belastend oder schwierig, dass da das Vereinsoberhaupt überall seine Meinung kundgetan hat, mehr oder weniger, notwendigerweise?
Nein, das, also belastend erstmal gar nicht. Das ist ja erstmal das gute Recht auch des Präsidenten, seine Meinung kundzutun. Und es ist ja auch eine Meinung. Und natürlich ist die sehr stark und hat ja auch ein großes Gewicht. Das ist ja ganz klar. Aber wir waren durchaus in einem sehr guten Austausch. Wir haben auch darüber diskutiert. Intern haben wir da schon auch teilweise kontrovers darüber gesprochen, wie man weitergeht, worauf man Wert legt, was eigentlich wichtig ist. Insofern ist es überhaupt nicht, sage ich mal, vorgefertigt oder mir hingelegt worden nach dem Motto, so solltest du es jetzt aber machen. Das ist so ist es nicht gewesen. Das kann ich mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, weil, wie gesagt, ich ja auch mit Ideen schon, also vorher gekommen bin. Ich habe mir vorher auch schon Gedanken gemacht und da waren natürlich auch schon Ideen, wie könnte es weitergehen, bevor ich den Jürgen überhaupt kannte. Insofern haben wir da natürlich drüber gesprochen, haben uns auseinandergesetzt damit und haben im Endeffekt gemeinsam diese Entscheidung getroffen. Und das war nicht so, dass wir da irgendwelche vorgefertigten Meinungen mir präsentiert wurden.
Ich würde gerne mal einen Schritt zurück machen. Aufgrund deines Werdegangs in Berlin bist du ja sehr öffentlich durchaus lange als Geschäftsführer auch gehandelt worden bei Union. Geworden ist es dann Horst Held, ist ja auch kein Unbekannter beim SK Sturm. Wie schnell hast du die Entscheidung auch akzeptieren können und hast du auch irgendwas davon mitgenommen in deine Geschäftsführerrolle in Graz?
Ja, ich möchte sehr wenig jetzt eigentlich über diese Union-Geschichte sagen, weil das Ende jetzt einfach nicht so schön war, wie es hätte sein können. Insofern habe ich mit Sicherheit in der Zeit, in der ich dort gearbeitet habe, sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr viel mitgenommen. Auch ein Umfeld, was, wie ich eben schon beschrieben habe, sehr emotional dabei war und den Verein sehr unterstützt hat. Also das ist mir durchaus bekannt, sage ich mal, ein Umfeld zu haben, wo Fans sehr, sehr eng dran sind, wo es auch starke Meinungen gibt, vor allem, was wir dort auch hatten mit einem Präsidenten, der eine sehr starke Meinung hatte, mit einem Geschäftsführer, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe, der eine sehr starke Meinung hatte. Und insofern, das hat mir extrem viel geholfen, natürlich jetzt Sachen auch anders einzuschätzen. Und die Sachen, die ich dort gelernt habe, helfen mir mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle, ohne jetzt konkret zu sagen, okay, wir haben das bei Union so gemacht, deswegen müssen wir das hier auch so machen, weil dafür bin ich einfach dann auch eine eigene Person, die natürlich Sachen aufgenommen hat, aber sie dann auch dementsprechend so umsetzt, wie ich glaube, dass sie gut sind.
In dem Blog Textilvergehen, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein bekannter und auch preisgekrönter Union Berlin Blog, der hat zu deinem Abgang im April 2024 geschrieben, zum Ende des vergangenen Jahres, also das war eben dann das Ende des Jahres 2023, hatte ich das Gefühl, Michael Paretzen hätte präsenter sein können. In der Phase rund um den Trainerwechsel, vielleicht ist das ungerecht von mir, aber gerade wenn man eine Position übernehmen möchte, in der man so im Brennglas der Öffentlichkeit sitzt, muss man sich aktiv in dieser Öffentlichkeit bewegen. Man muss die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen, damit alle anderen in Ruhe arbeiten können. Mein Gedanke ist, dass dieses sich komplett in die Öffentlichkeit stellen möglicherweise nicht der Stil von Michael Parenzen ist, aber das von ihm erwartet wurde. Das bedeutet nicht, dass er mit seinem Stil nicht erfolgreich sein kann, aber vielleicht passt der nicht in die Erwartungen der Organisation oder des Präsidenten, in dem Fall Dirk Zingler. Kannst du diese Analyse etwas abgewinnen?
Ja, ist eine Meinung.
Mehr nicht. Also war dein Abgang auch nur eine Stilfrage?
Nein, wie gesagt, also ich rede gerne hier über Sturm Graz und über das, was wir vorhaben. Das andere habe ich hinter mir gelassen und möchte gerne eigentlich nach vorne blicken. Und all die Sachen, die geredet oder geschrieben werden, das ist, ja, jeder hat seine Sicht, jeder hat seine Meinung. Ich habe meine eigene, möchte aber tatsächlich gerne nach vorne blicken und das, was wir mit Sturm Graz hier vorhaben.
Da tun wir das und reden wir über die Kommunikation auch beim SK Sturm gerade. Es gibt durchaus ja eine Umstellung in der Art und Weise, wie man kommuniziert, jetzt zum Beispiel auch rund um Transfers. Jetzt ist die Frage, ist es Dinge wie jetzt Transferanbahnungen etc. unkommentiert zu lassen, auch angesichts der Tatsache, dass sich die Dinge dann durchaus auch verselbstständigen können und die Fans, sprich auch die Öffentlichkeit, dann irgendwie das Gefühl haben, wir wissen gerade nicht, woran wir sind, beziehungsweise ob gerade überhaupt was passiert.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass es so ist. Gibt aber allerdings auch gute Gründe, warum man das so macht. Ich glaube, es gibt, ich hatte ein interessantes Gespräch wann waren wir in Wien? Vor 2 Wochen, glaube ich, zur Bundesliga-Pressekonferenz mit einem Kollegen, der mir erzählt hat, dass es eine Transferanbahnung gab, dann wurde es auf einmal öffentlich und zwei Wochen später hat der Spieler woanders gestanden und war bei dem anderen Verein unter Vertrag. Ich glaube, dass das einfach auch eine Sache ist, wie wir arbeiten möchten. Es ist natürlich das eine, klar, verstehe ich das, wenn Fans, wenn Medien, wenn Menschen um den Verein herum informiert werden möchten, was jetzt gerade passiert und warum es passiert, kann ich total nachvollziehen. Dennoch gibt es gute Gründe für mich, dass nicht aktiv jede Transferanbahnung, jedes Transfergerücht eigentlich zu kommentieren, darüber zu sprechen, weil einfach es mittlerweile so viele Informationen und so viele Zugänge zu Transfers gibt, zu Menschen gibt, zu Beratern gibt, zu Medien gibt. Dort einfach eine gewisse Ruhe intern einfach zu haben, um an Sachen zu arbeiten und nicht die ganze Zeit darauf warten zu müssen, okay, was passiert jetzt, was ist da jetzt öffentlich, warum passiert das und wer spricht jetzt gerade mit wem? Das einfach für uns einfach zu wissen, wir intern sprechen eine Sprache, wir reden darüber, wir informieren einander darüber, was läuft und alles, was wir nach außen geben, geben wir dann nach außen, wenn etwas entschieden ist und wenn wir darüber reden können und darüber reden wollen. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir intern eigentlich für einen geregelten Ablauf und für eine gute Kommunikation sorgen wollen.
Aber der Punkt, auf den der Andi, glaube ich, gerade gezielt hat, ist die Verselbstständigung dieser Geschichten. Man kommuniziert jetzt, man darf das natürlich nicht mit den Vorgängern vergleichen, weil da war die Standleitung quasi immer offen. Das kann man natürlich nicht erwarten. Das ist ein Zustand, den es in der Form auch für uns vorher nicht gab und jetzt nachher natürlich auch nicht mehr gibt. Das muss man schon akzeptieren und das ist auch okay so. Unser Eindruck ist aber oft, dass diese Geschichten dann eben natürlich trotzdem irgendwie thematisiert werden, weil man halt weiß, es gibt sie, dann werden wieder irgendwelche Menschen wie der Präsident angerufen, der natürlich auch dauernd spricht, was dann meistens auch zu einer komplizierten Situation führt, wenn er viel spricht. Und dann frage ich mich oder fragen wir uns oft, ob man mit ein bisschen proaktiverer Kommunikation zu gewissen Themen nicht möglicherweise gewisse Hürden aus gewissen Thematiken herausnehmen könnte. Und nicht nur sagt, man kommentiert im Prinzip gar nichts. Ein Beispiel für mich zum Beispiel, man weiß nicht, wie lange der Trainer Vertrag hat. Ich habe Audiobeweis bei Sky gehört. Also es gibt einen Vertrag, der ist länger als bis zum Sommer, aber man weiß nicht, wie lang. Und ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist, solche Teile der Kommunikation zurückzuhalten und sie nicht ein bisschen aktiver zu moderieren.
Aber macht das nicht euren Job auch viel spannender?
Ja, teilweise schon. Ja. Es ist weniger einfach und es ist teilweise möglicherweise interessanter. Ich bin mir nicht sicher, ob es aus Vereinssicht sinnvoller ist.
Ja, das weiß ich. Ich glaube, wenn man sich als die Gruppe, die miteinander spricht, darüber einig ist, dann glaube ich, kann das schon sinnvoll sein, weil dann lässt man sich nicht aus der Ruhe bringen. Natürlich ist es, die Gefahr besteht natürlich immer, dass vielleicht Personen das anders sehen, Personen ausbrechen, Personen trotzdem natürlich dann gerne darüber sprechen, über gewisse Sachen, weil sie etwas wissen, weil sie Insider oder Insider-Informationen möglicherweise haben. Dann gebe ich dir hundertprozentig recht, dann kann das natürlich zu einem Problem werden. Ich glaube, wenn man in sich als Gruppe geschlossen weiß, worüber man spricht und wie man kommuniziert, dann kann man sich auch ein bisschen abschotten gegenüber äußere Einflüsse. Und das ist eigentlich eher das Ziel. Und ich glaube, dass das ja auch dann ein Journalismus auch ein Thema ist, wo man dann einfach auch hingehen muss und vielleicht nicht alle Informationen hat, sondern sagt, okay, dann müssen wir was rauskriegen. Und das, mein Vorteil ist ja, manchmal ist es richtig und manchmal ist es nicht richtig. So, und da wissen ja die Gruppe oder die Menschen, die intern kommunizieren, wissen, okay, das stimmt nicht. Und so können wir uns eigentlich, also bin ich der Überzeugung, können wir besser in Ruhe arbeiten, als wenn wir ständig eine Standleitung haben, wo wir Sachen kommentieren müssen, wo wir Sachen kommunizieren müssen nach außen, die uns natürlich auch irgendwo Zeit rauben für unsere Arbeit.
Aber kurz zu dem Vertragslaufzeit für den Trainer zurückzukommen, du hast vorher das Beispiel gebracht mit Transferanbahnungen und Einflüsse von außen. Ist das bei einer Vertragslaufzeit eines Trainers auch so groß oder das ist der Grund, warum er das nicht...
Nein, aber es gibt ja durchaus, also das ist ja einfach ein Ansatz, es gibt durchaus ja Vereine, da werden überhaupt nie Vertragslaufzeiten, ich glaube der SC Freiburg macht das seit 15 Jahren, dass sie keine Vertragslaufzeiten kommunizieren.
Die haben immer den gleichen Trainer.
Ja,
hatten sie.
Ja, aber vielleicht ist es auch einer der Gründe, dass nie jemand weiß, wie lange der Trainer Vertrag hat, dass es keiner gekommen ist und sagt, hier, pass auf, jetzt der Trainer und der muss aber, und der hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, warum hat er nicht verlängert? Jetzt so langsam muss aber die Vertragsverlängerung des Trainers kommen. Also das sind ja alles Sachen, wenn du intern klar bist, wir wollen zusammenarbeiten und wir arbeiten auf diese Art und Weise zusammen, dann kann man sich davon ein bisschen frei machen, weil all die äußeren Einflüsse, ich gebe dir ja recht, die Spekulationen sind da, aber die sind ja immer da, ob ich jetzt was rausgebe oder ob ich nichts rausgebe. Wenn ich aber nichts rausgebe, können die auch einfach völlig falsch sein und wir können immer in Ruhe arbeiten. Und gerade bei Vertragslaufzeiten bin ich ein absoluter Fan davon, keine Vertragslaufzeiten zu kommunizieren. Ja, bin ich. Ich bin auch Fan davon, keine Diagnosen von Verletzungen zu kommunizieren, weil das auch einfach ein Bereich ist, wo der sehr sensibel ist auch und wo du intern dir einfach eine Ruhe verschaffst. Ne? Wenn der Spieler eine Muskelverletzung hat und das ist klar, der soll normalerweise nach 3 Wochen wieder auf dem Platz stehen, steht der aber nicht. Dann kommen wir jetzt mal wieder fragen, wo ist der Spieler, warum ist da noch nicht, was ist die medizinische Abteilung, arbeiten die falsch, passiert da was? Nein, der Spieler ist auf unbestimmte Zeit verletzt. So, und der ist wieder zurück, wenn er wieder zurück ist. Der Trainer hat einen Vertrag, der läuft für uns so und so viele Jahre und wir brauchen nicht darüber diskutieren, jetzt so langsam müsste man in eine Vertragsverlängerung kommen. Müssen wir nicht.
Es sind also Jahre, das wissen wir jetzt. Frank, ich kann mir vorstellen, rund ums Thema Kommunikation gibt es auch von deiner Seite oder in deinem Umfeld auch die eine oder andere Frage.
Nein, im Umfeld hat es jetzt noch keine Frage gegeben, liegt aber daran, dass ich mich noch nicht so viel bewegt habe.
Ach so,
ja, das wäre ab jetzt
dann darfst starten. Du eine stellen.
Ich darf eine Frage zum Thema Kommunikation stellen. Ich würde die Frage euch gleich wieder zurückwerfen, weil ich jetzt kein Skript vor mir habe. Wir haben doch dieses Thema mit der Leihstürmerverpflichtung, oder?
Ja. Ha?
Da gab es doch eine Unstimmigkeit, oder? Wollten Sie die nicht kurz ansprechen?
Das ist richtig, ja, das ist richtig.
Gut, dann werfe ich das zu dir zurück, weil du hast das Skript und richtig. Ich gehe mich jetzt ein bisschen bewegen und gesammeln, okay?
Ja, bitte, danke. Beweg dich. Es geht um Fall im Ayulu, da hat es nur ein Missverständnis gegeben, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, in unserer Wahrnehmung. In der Aussendung hat es nämlich geheißen, von dir, Micha, dass er nicht lange brauchen wird, weil er ja die Liga kennt. Und Jürgen, du hast wiederum im Sky-Audio-Beweis gesagt, dass es schwierig wird, zu ihm zu integrieren, weil das nur eine gewisse Zeit brauchen wird. Was ist es denn jetzt?
Ich weiß nicht, ob ich schwierig gesagt habe. Für mich ist es in dem Zusammenhang eigentlich nur darum gegangen, dass wir, wie gesagt, eine eigene Spielidee haben, dass wir Prinzipien haben. Wo es einfach ein bisschen Zeit dauert, bis er in den Prinzipien gefestigt ist, sei es beim Anlaufen oder sei es im Spiel mit dem Ball. Und um die Prinzipien gefestigt zu sein, bedarf es einfach einige Videoanalysen, einige Trainingszeit. Und genau, das habe ich damit gemeint. Also, dass der Falli fit ist, dass er im Spielbetrieb war, dass er die Liga kennt, alles Vorteile. Und deswegen ist er auch im Hinblick auf diese Punkte sehr schnell zu integrieren, aber was eben die Spielidee betrifft, und das ist bei jedem Spieler ähnlich, dauert vielleicht die eine oder andere Trainingseinheit länger.
Ja, das ist ja genau, widerspricht sich in meinen Augen überhaupt nicht, weil der Trainer das ja genauso sagt. Für einen Trainer ist es natürlich etwas komplett anderes, in der Spielidee integriert zu sein, was ich übrigens auch nicht gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, der Spieler kennt unsere Spielidee, weil dann hätten wir einen Spieler holen müssen, der schon vorher mal bei Sturm Graz war und der hätte vielleicht von Tag 1 die Spielidee intus gehabt. Und dass er natürlich Zeit braucht, in dieser Idee im Spiel zu integriert zu werden, das ist ja völlig richtig, was ich gesagt habe. Er kennt die Liga, er kennt das Land, er kennt die Mentalität. Viele Spieler kannten ihn vorher. Dass wir bei einer Leihstation darauf achten, dass er sich schnell integriert in eine Gruppe als Mensch, als Persönlichkeit, als jemand, der weiß, wo er hinkommt. Darum ging es mir natürlich nur. Und das war einfach für uns ein ausschlaggebender Punkt auch, ihn dazuzunehmen. Und widerspricht überhaupt nicht dem, was im Endeffekt der Trainer gesagt hat, weil dann könnten wir keinen Spieler verpflichten. Also dann könnten wir nie sagen, das geht schnell, weil es geht nicht schnell, bis jemand in der Spielidee ist.
Alles klar. Mike?
Wir stehen nach dem Ende der Champions League und ein Doppel gegen die Austria. Also nach dem bitteren Aus im Cup folgte ein doch eher enttäuschendes Remis im Ligaauftakt gegen eben die Austria. Es ist in jedem Fall ein gewisses Auf und Ab festzumachen. Nach der Pleite in Bergamo kam der Heimsieg gegen Leipzig. Nach der Pleite im Cup kam das Unentschieden im Ligaspiel gegen den aktuell ersten Verfolger in der Tabelle. Jürgen, aus der Sicht des Cheftrainers, wie ordnest du die bisherigen Leistungen ein?
Ja, eh so ähnlich, wie du es jetzt auch gesagt hast. Ich glaube, dass wir ein sehr, sehr schwieriges Spiel in Bergamo gehabt haben, mit einem schlechten Ergebnis auch. Danach die Reaktion beim Leipzig-Spiel war sehr, sehr gut, finde ich. Die Mannschaft hat eine super Leistung geboten gegen einen sehr starken Gegner aus der deutschen Bundesliga. Cup war für mich bis jetzt das Spiel, was natürlich am enttäuschendsten war, weil wir einfach im Cup so weit wie möglich kommen wollten, es nicht geschafft haben, in die nächste Runde zu kommen. Da war die Mannschaft natürlich auch sehr selbstkritisch, auch enttäuscht, wir im Trainerteam waren enttäuscht, aber gleichzeitig wissen wir auch, dass wir gegen einen sehr guten Gegner gespielt haben, die Austria seit mittlerweile 10 Spielen ungeschlagen ist. Genau, und so auf Augenhöhe habe ich dann das letzte Spiel in der Bundesliga gesehen. Also ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Phasen gehabt haben, aber man hat auch gesehen, in gewissen Phasen an was man arbeiten müssen, und das werden wir in den nächsten Runden tun, und das ist für mich eigentlich auch ein bisschen normal noch in der frühen Phase, dass es Dinge gibt, die man besser machen müssen. Ja.
Micha, wie siehst du das bis jetzt?
Ich sehe es ähnlich. Ich habe eine Leistung in Bergamo gesehen, die in der ersten Halbzeit wirklich für ein Auswärtsspiel bei einer europäischen Spitzenmannschaft sehr gut war. In dem Spiel, glaube ich, in der zweiten Halbzeit dann sehr viel haben vermissen lassen, was es bedeutet, auf dem Niveau mitzuhalten. Das ist uns allen klar. Spiel Leipzig war durchaus sehr, sehr positiv, sowohl vom Ergebnis als von der Herangehensweise. Das Cup-Spiel sehe ich allein von der Leistung her nicht so negativ. Ich glaube, der Spielverlauf war nicht für uns im Endeffekt. Durch das schnelle 0-1 sind wir ein bisschen angelaufen gegen eine Mannschaft, die es aktuell ja wirklich gut macht, die unheimlich defensiv, unheimlich präsent ist, stabil steht. Dort durchzukommen ist nicht so einfach, muss man einfach sagen. Das haben wir gemerkt, wir haben es versucht. Ich kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht alles gegeben hat in dem Spiel. Deswegen sind wir natürlich sehr enttäuscht, dass wir ausgeschieden sind. Die Leistung war trotzdem in Ordnung. Und ähnlich sehe ich es eigentlich auch im Ligaspiel, dass wir auch da eine gute Reaktion auf das Aus gezeigt haben, dass wir Dinge auf den Platz gebracht haben, die wir von der Mannschaft sehen wollen, dass wir mit Sicherheit auch Sachen zu verbessern haben. Darüber haben wir gesprochen, das wurde analysiert, und da arbeiten wir daran, um natürlich im Laufe der Frühjahrssaison so viele Spiele wie möglich auch erfolgreich bestreiten zu können.
Ich muss jetzt trotzdem nochmal einen kleinen Vergleich mit Union anstellen. Wie schon erwähnt, warst du in den letzten 15 Jahren eben ein integraler Bestandteil von Union und Berlin. Zuerst als Spieler, dann auf Funktionärsebene. Besonders in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass man extreme Probleme dort hat, ausreichend Qualität für die Angriffsreihen zu holen. Sturm hat in diesem Bereich in den letzten Jahren ja extrem erfolgreich gearbeitet. Jeboa, Heulund, Emega, Bireth haben nicht nur extrem viele Tore geschossen, sondern haben auch sehr viel Geld in die Vereinskassen reingespült. Jetzt hat man eben mit Fale Maiolo einen Leihspieler geholt, der bei Rapid so lala funktioniert hat, bei Bristol keine größere Rolle gespielt hat. Und im letzten halben Jahr, ist das deiner Meinung nach jetzt einer, der sich nahtlos in diese Reihe der eben genannten einfügen kann? Also so ein absoluter Wunschspieler, ein Knipser? Oder findest du, ist es generell schwerer für einen Verein wie Sturm, jetzt solche Spieler wieder zu bekommen, mit denen man die vergangenen Jahre Erfolg gehabt hat?
Also nahtlos einfügen. Ich glaube nicht, dass wir im Sommer ganz viel Geld in die Vereinskasse einzahlen, dass er viel Geld einzahlen wird, weil er geliehen ist. Insofern nahtlos einfügen wird schon mal schwierig. In dem Sinne.
Eher von
ja, habe ich schon verstanden. Sollte Witz sein, ist nicht rübergekommen. Ne? Tut mir leid. Ja, aber war von mir auch schlecht. Ne?
Kein Problem. Mit zu wenig Emotionen vorgetragen.
Ein gespielter Witz.
Nein, ich hab's gemerkt. Ja, nee. Sorry. Verhaspelt. Ne? Nein, von den Leistungen, nein, also man muss ja schon auch sehen, ich meine, die Stürmer, die Sturm natürlich verpflichtet hat, dass da eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet wurde, das ist gar keine Frage. Dass die Stürmer aber kamen und eine Euphorie ausgelöst haben, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Zumindest das, was ich beobachtet habe und gehört habe, war das auch nicht immer der Fall, dass jeder Stürmer sofort eingeschlagen ist. Weil es ist natürlich, unsere Aufgabe ist es ja, Potenziale zu entdecken und Potenziale zu sehen und nicht den fertigen Stürmer zu holen, der von Tag 1 performt. Deswegen haben wir ja gesagt, brauchen wir einen Stürmer, der sich sehr schnell an unser System adaptieren kann, der die Liga kennt, der sich schnell in den Prinzipien wiederfinden kann, der dementsprechend uns für diese Frühjahrssaison helfen wird. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir da wieder jemanden gefunden haben, der das kann, der uns helfen wird, der uns in der Frühjahrssaison helfen wird, erfolgreich zu sein. Und so haben wir aber auch ein bisschen Zeit, uns für den Sommer vorzubereiten, um möglicherweise wieder jemanden zu verpflichten.
Jürgen, nur ganz kurz, ich habe das eher allgemeiner gemeint, weil ich kann mich erinnern, wir sind mit Andi Schicker nämlich in einer Live-Sendung gesessen, und er hat zu uns mal gesagt, dass eine erfolgreiche Transferpolitik dazu führt, dass in einen andere Vereine viel mehr auf die Finger schauen. Hast du das Gefühl, dass es bei Sturm jetzt, du bist jetzt erst 2 Monate hier, aber auch der Fall ist?
Ja, das ist ein Punkt, gut, dass du es nochmal ansprichst, das ist ein Punkt, auf den ich auch nochmal eingehen wollte. Das ist natürlich so, das System, bei Sturm, egal mit wem wir jetzt natürlich sprechen, jeder weiß das ja erstmal, dass Sturm das unheimlich gut gemacht hat in den letzten Jahren, dass Sturm unheimlich gute Spieler gerade in vorderster Reihe entwickelt hat. Und das, wenn wir anfragen oder wenn wir mit Vereinen sprechen, dass natürlich die Vereine erstmal schneller hellhörig werden, das ist auch klar, und dass es dann schwieriger wird, auch möglicherweise Spieler zu verpflichten. Das ist definitiv so, und das System, was Sturm jetzt über die letzten Jahre gefahren hat, ist unheimlich erfolgreich, aber jedes erfolgreiche System stößt dann irgendwo an Grenzen, weil ja entweder versucht man es zu kopieren oder andere Vereine sind halt entsprechend auch adaptieren dahingehend. Insofern wird es mit Sicherheit auch eine große Aufgabe sein, das weiter so fortzuführen. Ja.
Hier?
Na, ich wollte auf die Austria-Spiele nochmal zurück, dass man das schon unterbrechen muss auf das, was es ist, dass man den Mika Berev gegen so einen Riegel, wie ihn die Austria baut, einfach noch nicht ersetzen kann. Und ich glaube, das ist auch logisch, dass das so ist. Ich glaube auch, dass man mentalitätsmäßig den Yusuf Gazibegovic noch nicht ersetzen kann, auch wenn Aran Malic ein vielversprechender Spieler ist. Und dass das, glaube ich, schon der Status quo jetzt ist, dass man das noch nicht kompensieren kann. Ich glaube aber, dass das keine Themen sind, die man nicht lösen wird können. Ich glaube auch, dass Fally Majulo ein ganz anderer Stürmer ist, den man auch anders integrieren muss in diese Mannschaft. Aber ich glaube auch, dass das nicht unlösbar ist. Ich glaube, dass das ganze Thema, was ein Problem werden könnte oder wo man halt hinkommen könnten, dass es schwierig ist, dass man sich irgendwie mit der Erwartung, was möglich ist, ein bisschen sehr zurücknimmt. Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon dazu kommen, aber wir kommen jedenfalls dazu. Ich sehe das spielerische Thema und das Thema bei der Mannschaft qualitativ nicht als Problem. Ich sehe das Problem eher darin, dass man sich nicht mehr in dieser Position wiederfindet, dass man sagt, wir können Meister werden, wir können das schaffen, wir können da irgendwie in diese Richtung gehen, dass wir ähnlich erfolgreich sind wie in der Vorsaison. Ich glaube, man nimmt sich da jetzt selber gerade ein bisschen zu sehr kommunikativ aus dem Spiel.
Ist eine Frage.
Ja. Das ist okay. Eine Feststellung, du kannst damit machen, was du magst.
Okay, also jetzt bin ich ja sehr, sehr, sehr kurz noch hier. Jetzt weiß ich nicht genau, wie es in der letzten Saison abgelaufen ist. Ich habe jetzt mal einfach mal auch einen Vergleich gezogen, um mal zu schauen, wo stand Sturm eigentlich zum selben Zeitpunkt, zum 17. Spieltag in der letzten Saison im Vergleich zu diesem Jahr. Da haben wir eine identische Punktzahl im Endeffekt mit 37 Punkten. Da haben wir in diesem Jahr ein besseres Torverhältnis, ein weitaus besseres Torverhältnis als im letzten Jahr. Da sind wir jetzt aktuell Tabellenführer. Im letzten Jahr war Sturm Tabellenzweiter. 2 Punkte hinter Salzburg, und das ist natürlich, sage ich mal, ein bisschen einfacher oder leichter funktioniert, wenn du in der Verfolgerrolle bist und sagst, so, wir wollen Salzburg angreifen. Wenn Red Bull schwächelt, dann sind wir da. Dass man da natürlich sich mit möglicherweise Ansagen oder auch Parolen, sage ich mal, leichter tut, das ist ganz klar. Wenn wir uns natürlich jetzt hinstellen und sagen, ja, also wir sind aber hier diejenigen, die über die es geht, und nur wir können das irgendwie erreichen, dass man sich dann wiederum ein Fass aufmacht, was man im Endeffekt nicht möchte, das ist auch ganz klar. Und wir sagen ja nicht, dass wir das nicht können oder dass wir das nicht wollen. Nur die konkrete Frage ist das Ziel für Sturm Meister zu werden? So, das Ziel für Sturm Graz Meister zu werden, das wurde so, glaube ich, noch nie artikuliert. Man wollte immer natürlich den maximalen Erfolg. Und wenn man vorne steht, möchte man diesen Erfolg verstetigen und man ist ambitioniert und möchte weiterhin natürlich dabei bleiben. Und dass wir eine dieser Mannschaften sind, die um die vorderen Plätze mitspielen, die auch um den ersten Platz mitspielen. Das verneinen wir ja in keinster Art und Weise. Nur, wir können uns ja, wenn, also, das wäre ja auch für euch, wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, ja, also, 17. Spieltag, wir haben noch 15 Spieltage zu gehen, also, nur wir können Meister werden, dann stellt ihr euch auch hin und sagt, ja gut, aber ihr habt ja gesagt, also vor...
Dann schon, aber da gibt es ja noch was dazwischen. Es ist ja, wenn du die Frage beantwortest, ob der Meistertitel ein Ziel ist mit einem expliziten Nein, dann ist das was eine Wirkung hat auf das Umfeld und auf die Fans und so weiter. Und wenn man als regierender Doublesieger mit dieser Ansage, zum Beispiel, ich glaube, es war bei der Bundesliga-Auftaktkonferenz, sagt, nein, der Meistertitel ist kein Ziel, unser Ziel ist Entwicklung, dann bin ich mir nicht sicher, ob das die Botschaft schickt, die der regierende Meister und regierende Doublesieger, das ist eh nicht mehr möglich, aber dass man dann zumindest sagt, unser Ziel ist es, natürlich wieder Meister zu werden, aber natürlich ist es auch aufgrund der Dichte der Liga und der Schwierigkeiten, dass jeder Gegner eben sehr stark aufgestellt ist, die Austria, Rapid, Red Bull im Moment nicht, aber vielleicht auch wieder, Ich glaube trotzdem, dass man als regierender Meister das Ziel ausgeben muss, dass die Titelverteidigung an oberster Stelle steht. Und da muss man ja nicht sagen, dass es erreicht werden muss, sonst war es eine komplett erfolglose Saison. Ich glaube, dass wenn man diese Frage mit Nein beantwortet oder wie du es formuliert hast, dass man die Erwartungshaltung jetzt schon sehr nach unten schrauben muss aufgrund der Abgänge und so weiter. Das sind alles Dinge, die man weiß, aber ich bin nicht sicher, ob das Dinge sind, die man so explizit nach außen tragen soll.
Das ist zu stehen, ja.
Okay, Jürgen Säumel. du hast auch gemeint, wir werden uns im Frühjahr alles sehr hart erarbeiten müssen. Das habe ich vorher schon gewusst. Ich glaube, dass das jetzt alle wissen. Jetzt nur ganz blöd gefragt, war das nicht letzte Saison auch schon so, beziehungsweise war es nicht im Anfang der Saison auch so, dass eigentlich jeder Sieg sehr hart erarbeitet werden musste? Oder was hat sich geändert?
Geändert hat sich insofern, dass wir natürlich da drei Spiele in die deutsche Bundesliga verloren haben. Also mit Jalimci, den vergisst man ja oft, der hat trotzdem seine Einsätze gehabt, Stammspieler hat jetzt in der Bundesliga angefangen. Und mir ist es einfach darum gegangen, dass wir das Bild, das ja in der Öffentlichkeit etwas gezeichnet worden ist, ein Stück weit in die richtige Richtung wieder lenken. Und noch einmal, wir haben einen guten Kader. Ich bin mit meiner Mannschaft, mit meinen Spielern sehr, sehr zufrieden. Sie sind ehrgeizig, sie sind hungrig. Ich glaube, dass wir ja auf dem ersten Platz momentan stehen. Das hat ja auch Gründe. Aber ich glaube einfach, dass die Spiele noch einmal gegen die Austria gezeigt haben. Und gerade nach dem Leipzig-Spiel bin ich ja gefragt worden von einem Journalisten, ob wir jetzt überhaupt noch Gegner haben in der Liga. Und aufgrund dieser Fragen habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass wir auf die Euphoriebremse eben steigen muss ein bisschen und die Spiele gegen die Austria das einfach bestätigt. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft haben, die im Frühjahr wieder Großes erreichen kann. Aber ich glaube, dass auch die Liga enger zusammengerückt ist und dass wir jedes Spiel uns hart arbeiten müssen. Das haben mir die Austria-Spiele gezeigt.
Jetzt die Frage in die Runde von Black FM, also Andi, Jürgen, Frank irgendwo, wenn er noch nicht eingeschlafen ist. Wird also generell der Einwand verstanden, was man halt immer wieder im Netz gelesen hat, dass die Transfers, die für die Abgänge getätigt wurden, ein wenig enttäuschend waren? Kann man das verstehen, dass das Leute sagen, oder hätte man das in einer anderen Transferzeit auch schon sagen müssen vielleicht?
Ich glaube, man muss den Frank mal in die Runde holen, weil er hat schon Lichtsignal gegeben und wir haben es jetzt konsequent ignoriert.
Okay, ich sehe das Lichtsignal nicht,
weil das blinkt so bereits. Lichtsignal da
oben. Ich habe schon gesehen. Ich habe festgestellt, dass du das Lichtsignal nicht mitkriegst. Ja, genau. Also die Bühnenscheinwerfer sind zu hell. Soll man enttäuscht sein? Nein, muss ich nicht enttäuscht sein, weil das bringt da gar nichts. Aber die Frage ist natürlich schon, und das ist jetzt eh passiert, ob man hinterfragen kann, wie solche Transfers gedacht sind. Sind das die 1:1 Replacements oder sieht man in einem Spieler ein anderes Profil, das der Mannschaft andere Möglichkeiten gibt, das uns in manchen Situationen vielleicht ein neues Asset gibt, das ein anderer Spieler vielleicht nicht hatte. Und ich glaube, dass das etwas ist, was in einer gewissen, ich will jetzt nicht sagen expertisenhaften Tiefe, aber dort, wo man sich so etwas profunder auch vielleicht mal im Internet über das Thema Fußball und Sturm Graz unterhält, dass genau solche Assets und Informationen vielleicht manchmal geholfen hätten, den einen oder anderen Transfer etwas leichter einzuordnen. Aber nochmal, um auf den Anfang meines Statements zurückzukommen, ich glaube, man braucht über gar nichts enttäuscht sein. Man muss einfach schauen, was das für Spieler sind und was die leisten können. Und ich persönlich bin ja auf Emran Soglo zum Beispiel sehr gespannt.
Ja, wenn ich da kurz was dazu sagen darf. Also ich glaube, wenn wir das, was wir öffentlich auch gesagt haben, dann, wenn man das sich zu Gemüte führt und dann auch für bare Münze nimmt, dann haben wir das, glaube ich, erklärt, in meinen Augen zumindest. Also wir haben eigentlich mit dem Abgang von Yusuf Gazibegovic relativ deutlich gesagt, dass wir Entwicklung von Max Johnson und auch Ayan Malic eigentlich vorantreiben wollen, dass es nicht unbedingt heißt, dass wir einen 1:1 Ersatz von Yusuf Gazibegovic verpflichten möchten, sondern dass wir da schon das Thema Entwicklung auch irgendwo, das, was Sturm Graz auch in den letzten Jahren ausgemacht hat, nicht nur Stürmer entwickelt und verkauft hat, sondern auch andere Spieler entwickelt hat, dass wir eigentlich auf dem Weg auch weitergehen wollen. Und das haben wir eigentlich in meinen Augen zumindest klar gesagt, dass wir dort keinen 1:1 Ersatz verpflichten möchten, sondern wir zwei Spieler haben, die dort sich um eine Position streiten, dass wir eigentlich einen Außenverteidiger insofern verpflichten möchten, als dass wir ein anderes Profil auf der linken Seite gerne noch dazu nehmen möchten, was uns mit Emran, finde ich, sehr gut gelungen ist, der natürlich noch ein junger Spieler ist, zuletzt sehr, sehr wenig Spielpraxis hatte. Das haben wir natürlich auch gesehen, das haben wir mit eingepreist, dass es klar ist, dass es auch ein bisschen dauert. Dafür haben wir aber auch einfach einen sehr guten Verteidiger oder Linksverteidiger auf der Position, Position, der das einfach unfassbar gut macht aktuell. Plus dann jetzt noch ein anderes Profil. Und dass wir natürlich einen Stürmer, dass wir, wenn der Trainer auch Yadimchi anspricht, dass wir dort einfach auch mit den Vieren, die wir jetzt am Ende wieder waren, dass wir uns zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr gut aufgestellt gefühlt haben, wo wir gesagt haben, okay, da haben wir im Endeffekt mit dem Leon und mit dem Amadi zwei junge Spieler, die sich auch noch auch entwickeln können, dass wir dort auch wieder eine Möglichkeit für junge Spieler schaffen, die sich wieder präsentieren können. Und den Falli haben wir dazu genommen, nochmal darauf zurückzukommen, wo wir einfach glauben, dass er uns helfen kann, dass er mit seiner Präsenz, mit seiner Boxpräsenz uns wirklich in sehr vielen Spielen helfen kann, der sich schnell eingliedern kann, die Liga kennt und uns in diesem halben Jahr helfen kann. Und all das haben wir eigentlich öffentlich, meiner Meinung zumindest, sehr deutlich gesagt. Ansonsten habe ich es dann jetzt hier nochmal lang und breit erklärt.
Super, danke. Eine kleine Folgefrage zum Emran Soglo, bitte an den Coach. Jürgen, was bringt dir Emran Soglo in die Mannschaft, was du vorher nicht hattest? Auf ja. Der Position.
Emran ist ein sehr spielstarker Typ, der eine gewisse Dynamik mitbringt, der einen sehr, sehr guten Offensivdrang hat, jung, unbekümmert, wie gesagt, in den letzten Jahren relativ wenig gespielt, aber noch einmal ist ein Spieler, der großes Potenzial hat, der absoluter Profilspieler ist, sehr, sehr guten linken Fuß hat und mit sehr viel Offensivdrang ausgestattet ist.
Der Abgang von Pire lenkt ja den Fokus automatisch mehr auf die Stürmer dahinter. Einer davon ist Sidi Chatta, der oft gescholten wird und das meist auf eine sehr unsachliche Art und Weise. Sowas macht natürlich auch etwas mit einem Spieler. Hat man ja beim Torjubel nach dem 1:0 gegen die Austria gesehen. Jürgen, was macht ihn im Angriff so wichtig und wo siehst du das Potenzial in ihn oder für ihn?
Ja, ich glaube, dass er mit seiner Spielweise unangenehm ist für die Gegenspieler. Ich glaube, dass er einen gewissen Tiefgang hat, aber auch körperliche Präsenz mitbringt. Egal, ob jetzt 4-2-3-1 aus hängender Spitze spielt oder aus zweiter Stürme. Ich glaube, dass er sehr körperbetont spielt, dass er, wie gesagt, unangenehm ist für die Gegner. Und mir hat es gefreut, dass er sich mit einem Tor belohnen hat können diesmal. Grundsätzlich auch ein Spieler, der jung ist, der entwicklungsfähig ist, der hart an sich arbeitet und wie gesagt, also wurde in der Vergangenheit auch meiner Meinung nach zu Unrecht sehr kritisch gesehen, weil er auch, wenn ich an die letzten Spiele denke, hat in Wattens getroffen, er war beim Tor gegen Girona dabei bei einer wichtigen Aktion und ist ein Spieler, der sich im Training immer reinhaut und wie gesagt auch aufgrund seiner jungen Jahren Entwicklung das Potenzial nach oben hat.
Ich glaube, dass bei dem das Problem ist, dass er oft sehr slapstickartig daherkommt, wenn er was macht. Und das erzeugt dann, glaube ich, eine gewisse Grundmeinung in der Öffentlichkeit, die aus meiner Sicht auch ungerechtfertigt ist, weil man hat es jetzt in dem Spiel gegen die Austria in der Meisterschaft gesehen, was er imstande ist zu leisten. Er trifft das Tor, er ist beim zweiten Tor involviert, er ist auch potenzielle Assistgeber, wenn Böwing nicht daneben schießt fürs 3:1. Also ich finde auch, dass er ungerecht behandelt wird. Ich glaube, das hat auch mit seinem Start bei Sturm zu tun, dass er halt da gleich ein paar Mal rote Karte gekriegt hat, dann hat er sich gleich verletzt und das immer in einer eher so ein bisschen in einem ungeschickten Style und ich glaube, das darf man immer nicht ankreiden. Also ich glaube auch, dass der in der Wahrnehmung unter dem Radar fliegt und das nicht zu Recht.
Wolltest du das gerade sagen, weil du das Mikrofon
Startposition? Ich gehe da total mit. Also ich bin, Sidi spielt unheimlich mannschaftsdienlich und ich glaube, das kommt ein bisschen zu kurz in der öffentlichen Wahrnehmung, weil natürlich, klar, das hat vielleicht einen Grund, was der Jürgen gerade beschrieben hat, aber auch, klar, misst man die Stürmer immer an Toren, hauptsächlich, das ist so, das soll auch so sein, das ist auch gut so, aber Sidi ist unheimlich wertvoll für die Mannschaft und unheimlich unangenehm für die Gegenspieler.
Es gab ja noch die Causa Leon Grgic, wo es bis zum Schluss nicht ganz klar war, ob er in Graz bleiben würde. Jetzt hat er trotz der Abgänge von Biret und Yadimchi nicht wirklich exzessiv viele Einsatzminuten bekommen zuletzt. Der Coach forderte auch ein wenig Geduld ein. In welchen Aspekten hat deiner Meinung nach, Jürgen, die Angriffsreihe, die derzeit eben den Vorzug erhält, die Nase vorn?
Ja, ich glaube, dass der Leon Potenzial hat und dass er seine Torgefährlichkeit immer wieder unter Beweis stellt, sei es in der zweiten Liga und auch in der Youth League, das ist unbestritten. Trotzdem hat er auch seine Themen, wo er an sich arbeiten muss. Ich habe in erster Linie
für den Fall entschieden, weil er eben ja, körperliche Präsenz mitbringt, weil er den Ball gut halten kann, weil er eine Wucht mitbringt, einen guten Abschluss hat. Dahinter eben mit dem Sidi, weil er ja, erstens sehr diszipliniert ist beim Anlaufen, sehr mannschaftsdienlich ist und zweitens, wie ich schon gesagt habe, unangenehm ist, am Torgefahr hat und da einen gewissen Tiefgang hat. Und dann war eben der Plan, eben mit dem Leon und mit dem Amadi zwei Spieler auf der Bank zu haben, die man jederzeit einwechseln kann, wenn das Spiel am offen ist, vielleicht die Austria ein bisschen kommen muss und der Leon dann zu seiner Torgefährlichkeit kommen kann. Und das war der Plan. Also wir haben vier gute Stürmer. Wir haben dazu einen Kitty, der im 4-2-3-1 auf der 10 spielen kann. Deswegen wird der Leon, wenn er im Training Gas gibt, wenn er sich durchsetzen will und reinbeißen will, seine Chancen bekommen. Und dann muss man uns einfach sagen, dass er da ist. Ja.
Der Frank winkt.
Mhm. Gibt eine Publikumsfrage zum Thema Kaderplanung. Das geht wahrscheinlich an beide Herren ein bisschen. Ne? Die Frage war, ob die Kaderplanung in weiterer Zeit so läuft, dass wir eigentlich von einem nominellen Stürmer vorne ausgehen, also 4-2-3-1, oder ob das Ziel eher ist, schon wieder mit zwei Stürmern zu spielen, wo dann vielleicht manchmal die Qualitäten des einen und des anderen Stürmers sich gegenseitig ein bisschen befruchten würden. Was ist denn so ungefähr der Plan, ohne jetzt den Masterplan zu verraten, aber damit man ein bisschen mehr Licht ins Dunkel des Scherbenkellers bringt?
Nein, gar nicht. Also wir werden häufig mit zwei Stürmern spielen, weil ich einfach glaube, dass wir vorne die Spielertypen dazu haben, die gut harmonieren können. Und es gibt ja oft Systeme im Ballbesitz und Gängerball. Und Gängerball war eben der Plan, dass wir in City auf die 10 stellen, weil der Gegner mit einer guten Sechser im Spiel, dass wir die Sechser gut kontrollieren und mit dem Ball immer eine zweite Spitze vorne bringen. Und ich glaube, dass wir Spielertypen haben, die beides können, sowohl auch im Zehnerraum als auch in der Sturmspitze spielen. Und das mache ich auch immer vom Gegner abhängig. Aber prinzipiell möchte ich natürlich so offensiv wie möglich spielen. Und es wird sehr, sehr viele Spiele geben, wo wir mit zwei Stürmern spielen werden, vor allem im Ballbesitz.
Ja, und so werden wir auch die Kaderplanung immer wieder betreiben, dass wir verschiedene Profile an Stürmern auch haben, verschiedene Stärken oder die einzelnen Spieler dann auch mitbringen, sodass man da wirklich auch flexibel reagieren kann. Ich glaube, der Trainer hat es sehr gut schon ausgeführt, dass du natürlich immer wieder auch Spiele haben wirst, wo es möglicherweise mit einem Stürmer besser ist vom Anlaufverhalten, wo du besser gegen den Ball oder anders gegen den Ball spielen musst oder in anderen Spielen, wo es dann ganz klar auch gefordert ist, dass du mit zwei klaren Spitzen vorne im 16er oder in der Nähe des 16ers spielst oder anlaufstarke Spieler hast, weil du für hohe Ballgewinne haben willst. Also das sind all die Sachen, die wir natürlich in der Kaderplanung mit einbeziehen. Und Ziel ist es aber schon, so viele verschiedene Stürmertypen zu haben, dass es immer wieder möglich sein wird, mit zwei Stürmern auch zu spielen.
Okay, wir wollen auch an dieser Stelle auch gleich einladen. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, Besprochenes zu loben, zu kritisieren oder Vorschläge für Künftiges zu machen. Tut es bitte auf unserer Facebook-Seite. Ich spreche ja hier auch in den Podcast hinein, also nicht nur für die Leute, die hier heute sitzen oder im Instagram. Und in der Podcast auf eurer Wahl freuen wir uns ganz natürlich über mehr Gefolgschaft und positive Bewertungen und Kommentare und der allseits beliebte und wertgeschätzte Ö3 Podcast Award wird wieder verliehen und anscheinend haben uns schon einige Leute nominiert, wie der Herr Wonisch herausgefunden hat. Man findet uns im Suchfeld von Ö3 schon. Also wenn ihr so nett wärt, ab jetzt jeden Tag bis 28. Februar 12 Uhr mittags geht es noch. Ihr habt sicher nichts zu tun. Also macht's das bitte. Wir haben ein kleines Spartenprogramm dort frei. Ich weiß, bei einem kleines Spartenprogramm sicher wenig Chance, aber Einzug unter die Nominierten wäre halt schon sehr, sehr cool. Wir haben jetzt eine ganz kurze, kleine Verschnaufpause für euch, bevor wir dann langsam aber sicher in den Endspurt unseres Podcasts hier live im Scherbenkeller starten. Unser allseits beliebtes Entweder-Oder-Spiel ist zurück und ich gebe euch jetzt abwechselnd zwei Antwortmöglichkeiten und ihr müsst euch möglichst schnell für eine entscheiden. Seid ihr bereit, Micha? Borussia Dortmund oder 1. FC Köln?
Borussia Dortmund.
Jürgen, Torino oder Innsbruck?
Torino.
Micha, Thorsten Matuschka oder Christopher Trimmel?
Christopher Trimmel.
Jürgen, Mario Haas oder Günther Neukirchner?
Beide.
Okay, ein Joker.
Das gilt, glaube ich, nicht.
Geht der Joker?
Naja, eigentlich nicht, oder?
Hat der Jürgen einen Joker?
Er kommt drauf an, in welcher Position. Also nachdem wir jetzt gerade über Stürmer gesprochen haben mit Tiefgang, sage ich Mario Haas.
Okay. Micha, Champions League in Klagenfurt oder Europa League in Graz?
Champions League in Graz, so schnell wie möglich.
Okay. Jürgen, Union Berlin oder Hertha BSC?
Union Berlin. Ich muss dazu sagen, ich war wirklich mal zuschauen, Union Berlin gegen Rot-Weiß Oberhausen, glaube ich. Das war ein ziemlicher Klassiker, muss ich sagen.
Ja, gut. Micha, Wiener Schnitzel mit Tunke oder kein Schnitzel?
Wiener Schnitzel mit Tunke. Was heißt das? Entschuldigung. Was ist das?
Kenn ich nicht. Du schüttest Soße auf Schnitzel, das gehört
ach so,
nicht.
So, Tunke, ja, jetzt verstehe ich. Ja. Entschuldigung.
Kein Schnitzel wäre in dem Fall möglicherweise die verträglichere
Antwort. Ja, wirklich? Echt, ja? Okay.
So kleine Fallen stellen wir
hier. Ich lebe eh vegetarisch.
Ja, das passt schon. Jürgen, Steirer Käse oder Kärntner Kasnudeln?
Steirer Käse.
Micha, Ballack oder Matthäus?
Ballack.
Herzog oder Arnautovic?
Arnautovic.
Micha, Tempelhofer Flugfeld oder Berghain?
Berghain.
Jürgen, Neumarkt oder Friesach?
Neumarkt.
Das klingt schnell. Micha, war oder kein war?
War.
Jürgen, Freistoß oder Eckball?
Eckball.
Micha, Ballbesitz oder Gegenpressing?
Gegenpressing.
Jürgen, 1:0 oder 4:3?
4:3.
Micha, schnell vors Tor oder geduldig auf die Chance lauern?
Schnell vors Tor.
Jürgen, Doppel-6 oder Dreiersturm?
Ja, Dreiersturm.
Und die letzte. Micha, Uwe Neuhaus oder Urs Fischer?
Sehr, sehr, sehr schwierig. Beides großartig Trainer, es tut mir leid, da kann ich mich wirklich nicht entscheiden. Uwe Neuhaus hat mir sehr, sehr viel gegeben in meiner Spielerkarriere. Von Urs Fischer habe ich unheimlich viel außerhalb des Platzes gelernt. Also da muss ich wirklich beide nehmen. Joker bitte.
Okay. Jürgen, letzte an dich.
Chris Ilzer. Noch Joker, oder?
Chris Ilzer oder Franco Foda?
Markus Schopp.
Andreas.
Entweder oder anscheinend. Gut, wir kommen noch zur Zukunft. Sturm wird ja ein neues Trainingszentrum für den Nachwuchs und für die Frauen errichten. Wenn man das Stichwort Entwicklung weiterzieht, dann betrifft das ja auch den eigenen Nachwuchs und nicht nur perspektivisch verpflichtete Spieler. Wir wollen jetzt darüber sprechen, was die Pläne in diesem Bereich sind und wie man sich mittelfristig mit dieser neuen Infrastruktur auch aufstellen will. Der frühere Sportdirektor Andi Schicker hat ja immer wieder angedeutet, dass es jedenfalls eine Überlegung ist, wieder eine eigene Akademie ohne den Steirischen Fußballverband zu etablieren. Micha, ist das Thema bei dir oder wie präsent ist dieses Thema bei dir im Moment überhaupt und wo liegen die Pläne für den hauseigenen Nachwuchs in den nächsten Jahren?
Das Thema hauseigener Nachwuchs ist sehr präsent, muss ich sagen. Da haben wir uns schon in den ersten Wochen sehr viel drum gekümmert. Einen sehr guten Austausch auch mit dem Günter Neukirchner darüber, guten Austausch mit der Akademie auch gepflegt. Und der Stellenwert der Akademie ist für mich schon sehr hoher. Wir haben mit Christoph Wurm auch Trainer für die zweite Mannschaft eingestellt, der sein Thema oder seinen Fokus ganz stark auf Spielerentwicklung auch gelegt hat, auch schon beim ÖFB in den Jugendnationalmannschaften. Deswegen ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema für mich. Sage ich mal, die Struktur, was die Akademie angeht, bin ich jetzt aktuell der Meinung, dass wir mit dem Steirischen Fußballverband, auch mit dem Bundesland Steiermark, wirklich sehr gute Partner haben, dass wir unsere Leute sportlich dort besetzen können, sodass wir eigentlich die Arbeit durchführen können, die wir auch durchführen möchten. Und ich muss sagen, wenn ich mir die Talente aktuell anschaue, die wir dort in unseren Reihen haben, dann wurde dort in den letzten Jahren auch wirklich sehr gute Arbeit geleistet und die möchte ich gerne verstetigen, in Nuancen auch verbessern, da einige Sachen anpacken und dementsprechend sind wir sehr, sehr froh, wenn wir das neue Trainingszentrum dann haben mit der Infrastruktur. Das wird uns unheimlich viel helfen, dass wir auf höherem Niveau auch trainieren können, junge Fußballer entwickeln können und da wirklich auch in den kommenden Jahren dann einiges auf die Beine stellen, was dem Verein langfristig zugutekommen wird.
Aber muss man nicht das Ziel verfolgen, als Sturm Graz irgendwann in absehbarer Zeit wieder eine eigene Akademie zu betreiben, aus mehreren Gründen? Die letzten Jahre waren jetzt nicht gesegnet davon, dass man aus der aktuellen Kooperation sehr viele Spieler entwickelt hat, die man hochziehen konnte. Man entwickelt außerdem nicht in Eigenregie, sondern man muss immer auf die Kooperation achten und weiterer Punkt, der dazu kommt, die Entwicklung von Spielern im Verein ist wahnsinnig wichtig, wird immer als Ziel formuliert, dass man sagt, man kauft auch Spieler, die perspektivisch sind, um sie besser zu verkaufen. Das ist dann auch so eine Identitätsfrage. Es gibt natürlich im Umfeld und generell bei so einem Fußballclub wie Sturm, der regional verankert ist, natürlich auch immer wieder so ein Murren, dass man keine eigenen Leute mehr entwickelt und dass man die momentan nicht hat und dass das für die Identität des Clubs auch schwierig ist. Wäre man nicht mit einer eigenen Akademie zumindest näher dran oder so aufgestellt, dass man das zumindest ein bisschen mehr in die Hand nehmen könnte, zwei Schienen zu fahren? Man kauft Spieler, die jung sind und entwickelt sie. Man entwickelt aber auch eigene Spieler, die man dann im Endeffekt gewinnbringend verkaufen könnte. Ist das in der aktuellen Kooperation möglich und müsste man nicht eigentlich anstreben, das wieder selbst in die Hand zu nehmen? Vor allem mit der neuen Infrastruktur.
Nein, ich bin schon davon überzeugt, dass das möglich ist, weil ich glaube, jetzt kann ich nicht dafür sprechen, warum, also es gibt ja immer verschiedene Gründe, warum nicht die eigenen Spieler durchkommen. Ob das jetzt dann ausschließlich an der Arbeit der Akademie liegt oder ob das an der Ausrichtung des Vereins liegt oder einfach auch, ich meine, Nachwuchsförderung ist dann auch immer jahrgangsabhängig von wie leistungsstark sind die Jahrgänge, was für Jugendliche bekommen wir eigentlich in der Akademie. Und wenn ich mir, wie gesagt, jetzt die Jungs angucke, die da sind, die Qualität, die da ist und auch das Potenzial, was dort eigentlich liegt, in den einzelnen Spielern, in unseren Jahrgängen, da bin ich schon davon überzeugt, dass die Arbeit auch so, wie sie aktuell stattgefunden hat und stattfindet, dass sie auch sehr fruchtbar sein kann. Deswegen bin ich da jetzt nicht so weit zu sagen, man muss das unbedingt in Eigenregie machen, weil de facto haben wir ja eine sehr, sehr große Gestaltungsmöglichkeit über unsere eigenen Menschen, über unsere Spielidee, über unsere Strukturen eigentlich dort Einfluss zu nehmen. Wir öffnen die Akademie trotzdem für alle Vereine auch rund um Graz herum im Endeffekt, dass die Jugendlichen dazukommen können. Und in der Spitze schaffen wir es ja trotzdem immer, die Jungs auch auszubilden. Ich meine, wenn wir jetzt morgen ist die Youth League, die ist jetzt im Sechzehntelfinale, ist es die Youth League-Mannschaft, dann bin ich schon davon überzeugt, dass da einfach unheimlich viel nachkommt. Und was wir natürlich darüber hinaus auch versuchen, die Jungs so früh wie möglich eigentlich auch an den Erwachsenenfußball heranzuführen. Deswegen glaube ich, gibt es da mehrere Wege, um erfolgreich Nachwuchsfußball zu betreiben. Und ich sehe uns da auf einem guten Weg auch in der aktuellen Struktur.
Aber das heißt, um's festzumachen, eine eigene Akademie zu betreiben, ist aktuell kein Ziel. Und auch das aktuelle Akademiepersonal ist das, was den besten Output bringen kann.
Also Stand heute würde ich dem jetzt erstmal genauso zustimmen. Ob das jetzt in einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren immer noch der Fall ist, das kann ich nicht sagen, aber Stand heute sehe ich das so, ja.
Mir wurden eigentlich mehr, aber ich fasse es in zwei Fragen zusammen. Eine geht an beide Herren und eine geht dann an den Jürgen. Ich komme zuerst mal mit einer Infrastrukturfrage. Es gibt immer wieder Rumors über den infrastrukturellen Zustand von Messendorf. Das wäre nicht alles so on top, wie man sich's wünschen würde. Jetzt haben wir das nicht nachgeprüft. Es wurde mir jetzt auch aus dem Publikum mehrfach so zugeflüstert. Ich werfe das jetzt mal so auf eure Tische hier. Zustand in Messendorf absolut wünschenswert und braucht man kein Improvement? Wie schaut das aus? Ich fange beim Jürgen an mit der Frage. Der hat mir gerade so tief in die Augen geschaut.
Ja, weil ich da genau zugehört habe.
Ah, danke.
Ja, natürlich gibt es immer wieder Sachen, die man verbessern kann. Also die Situation im Jänner war ja so, dass wir relativ viel unterwegs waren. Ich hatte jetzt Mabea sehr oft auf Trainingslager waren und natürlich wünscht man sich als Trainer immer Top-Bedingungen, weil ich einfach glaube, dass andere Vereine auch sehr, sehr gut aufgestellt sind von der Infrastruktur in Österreich und deswegen gibt es natürlich immer wieder Sachen, die man verbessern kann, aber die sportlichen Erfolge in letzter Zeit zeigt auch, dass es mit der Infrastruktur, die wir aktuell haben, möglich ist, Meister zu werden, Cupsieger zu werden, erfolgreichen Fußball zu spielen. Aber ich glaube, in der Zukunft müssen wir schon schauen, dass wir auch da Schritt halten können, aber ich glaube, dass der Verein da auch was unternehmen wird, dass wir da auch auf am neuesten Stand sind.
Mhm. Michael, hast du eine Wunschliste vom Jürgen?
Nein, die habe ich nicht. Kannst du gerne mal machen, kannst du gerne mal einreichen. Schauen wir mal, was draus wird. Nein, Infrastruktur ist natürlich das eine. Das andere ist, was machst du aus der gegebenen Infrastruktur? Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass bei den allermeisten Vereinen zumindest nicht möglich ist, alles niederzureißen und neu aufzubauen. Das ist eh klar. Deswegen gilt es immer, das Beste eigentlich aus den Gegebenheiten auch zu machen, die du hast. Es gibt Vereine, man war jetzt viel in Deutschland unterwegs, einige Vereine, die eine Top-Infrastruktur haben, wo am Ende sportlich sehr wenig bei rausschaut. Ich glaube, das ist nicht immer das Entscheidende, sondern wie gehen eigentlich die Menschen damit um? Wie können sie arbeiten in der Infrastruktur? Und da muss ich sagen, finde ich einige Sachen in Messendorf wirklich sehr gut. Dass wir sehr eng zusammen sind, dass wir uns eigentlich sehr oft über den Weg laufen, dass wir alles ein bisschen kleiner, alles ein bisschen kompakter ist. Ich sehe das aber nicht als großen Nachteil an. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch da Themen, wenn man den Jürgen jetzt angesprochen, sollte schon möglich sein, dass wir auch im Winter einen regelmäßigen Trainingsbetrieb natürlich an unserem Trainingsgelände dann auch vonstatten bringen können. Und das ist mit Sicherheit ein Ziel, was wir jetzt kurzfristig auch angehen werden. Und darüber hinaus werden wir immer wieder schauen, ob es irgendwo Verbesserungsbedarf gibt, ob es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und dann geht es aber einfach darum, was ich anfangs gesagt habe, was macht man aus der Infrastruktur und wie arbeitet man eigentlich damit? Und das ist eigentlich das Entscheidende.
Und die zweite Frage hat einen Zukunftsaspekt, geht auch zuerst, glaube ich, viel mehr an den Jürgen. Es ist mehrfach erwähnt worden und ich fasse es jetzt in eine Frage zusammen. Wann wird der SK Sturm im Bereich Standards hinten wieder stabiler und vorne wieder gefährlicher? Man munkelt, da hapert es.
Ja, wenn du es genau hingeschaut hast, und das hast du ja so, wie ich dich kenne, war es trotzdem so, dass man gegen die Austria eine Spur verbessert worden. Wir sind zweimal mit dem Fali Majulu noch Freistoß zum Abschluss gekommen. Einmal, wo er drüber geköpfelt hat und einmal, wo er auf die kurze Stange geköpfelt hat. Ja, wir müssen uns verbessern, vor allem offensiv, weil es, glaube ich, ja immer eine Waffe war von Sturm und weil wir absolut die Spielertypen dafür haben, die Kopfballstärke haben, die einen Torriecher haben. Das geht aber auch nur über tägliche Arbeit und das sehe ich schon als Entwicklungspotenzial und als Aufgabe für uns im Trainerteam und vor allem von mir als Trainer, dass wir da wieder torgefährlicher werden.
Ja. Ortest du das Thema eher an dem, was die dann in der Luft sind, mit dem Ball machen oder ortest du es eher an der Art und Weise, wie der Ball dorthin kommt?
Ja, ich glaube trotzdem, dass man auch da darf man die Gegner nicht da außen vor lassen. Ich glaube, dass man gegen Atalanta, ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen Eckball gehabt haben, aber da halt auch eine sehr, sehr defensiv starke Mannschaft, auch Leipzig kopfballstarke Mannschaft und vor allem jetzt auch die Austria, wenn die Dreierketten hinten hernehmen, dann ist es nicht einfach zum Abschluss zu kommen über eine Standardsituation, weil sie eben Größe haben, weil sie Erfahrung haben, weil sie eine gewisse Wucht mitbringen und sie ist es zweimal gelungen, über einen Kopfball zumindest zum Abschluss zu kommen und ich bin überzeugt, dass jetzt auch wieder Spiele kommen, wo wir vor allem mehr Standardsituationen haben und dann gilt es natürlich darum, dass erstens einmal der Ball platziert in den Zielraum hinkommt und dass man auch mit der nötigen Entschlossenheit einläuft und wir die nötigen und die passenden Varianten eben finden und da sind wir am Arbeiten und das sehen wir schon als Schwerpunkt auch in den kommenden Tagen.
Ich würde gerne wieder zur Infrastruktur zurückfinden. ich wollte einhaken auf die Messendorf-Geschichte. Jetzt hat man Messendorf für die erste Mannschaft, man baut ein Trainingszentrum für Jugend und Damen, hat dann mehr oder weniger dort eine Infrastruktur, die wahrscheinlich so ausgestaltet ist, dass man sie gut nutzen kann. Die zweite Mannschaft pendelt immer noch in die Südsteiermark für Training und pendelt nach Gleisdorf für die Pflichtspiele. Ist das nicht einer der wesentlichen Punkte oder Baustellen in diesem Verein, dass man alle Teams so ausgestalten sollte, dass sie ordentlich trainieren, arbeiten und spielen können? Und was ist da perspektivisch? Das hat man das Trainingszentrum perspektivisch darüber hinaus. Für zweite Mannschaft habe ich noch nie eine Antwort bekommen, was man da tun könnte. Es gibt momentan keine Lösung.
Ja, es ist natürlich Infrastruktur, glaube ich, nicht ganz so einfach. Das ist oft ein Thema. Ich kenne das auch zu Genüge, auch aus Berlin. Ich glaube, die städtischen Sportstätten tun sich da immer schwer. Natürlich wünschen wir uns das und gehen die Themen auch nach und nach an. Ich glaube, dass wir schon mit dem neuen Trainingszentrum eine sehr gute Möglichkeit bekommen, wo wir für ja, nahezu alle Mannschaften, außer der Profimannschaft im Endeffekt, einen Ort gefunden haben oder finden werden, wo gutes, ja, eine gute Trainings- oder gute Trainingsmöglichkeiten herrschen. Gibt ja auch noch Möglichkeiten, das im Endeffekt zu erweitern. Und das ist natürlich ein großes Thema für uns. Aktuell gibt es die ganz großen Lösungen noch nicht, an denen arbeiten wir noch.
Frank, noch was von dir?
Ja, es sind noch zwei Publikumsfragen aufgetaucht, die was Perspektivisches haben. Ich fange mal mit einem Kaderthema an. Es ist die Frage, die geht an Mischa Parensen. Wie gehen wir ab jetzt mit Spielern um, die im letzten Vertragsjahr sind? Gibt es da ein Strickmuster nach dem Motto, bis dahin kriegt er Bescheid, bis dahin möge er sich zurückmelden, dann gibt es eine Entscheidung und dann wissen alle, was zu tun ist? Oder ist alles komplett individuell? Weil es ist ja nicht so, dass nicht ein paar relativ spannende Protagonisten im letzten Jahr wären.
Weil noch wissen wir die Vertragslaufzeit.
Und schon hätten wir die Diskussion nicht heute.
Schade.
Nein, nein, es gibt natürlich kein Strickmuster. Das ist wirklich sehr individuell, weil ja auch im Endeffekt der Spieler seine eigene Karriereplanung möglicherweise hat, die er vorantreiben möchte, der Verein seine eigenen Ideen hat und es gibt auch keine Deadline oder bis wann muss eine Entscheidung getroffen werden. Das ist wirklich, das passiert im Gespräch. Wir sind im regelmäßigen Austausch mit den Protagonisten und da geht es einfach darum, Sachen abzustecken, was Entwicklung angeht, wie geht es eigentlich weiter, was ist der nächste Schritt. Das ist auf der einen Seite natürlich wirtschaftlich immer ein Thema, auf der anderen Seite aber auch sportlich oder auch, sage ich mal, welche Rolle spielt der Spieler dann innerhalb der Mannschaft. Und da müssen wir einfach so individuell darauf eingehen, dass man da nicht sagen kann, bis Ende März sind wir mit allen Verlängerungen durch, die wir machen wollen oder nicht. Manches wird sich vielleicht ziehen, auch bis ins Frühjahr hinein. Manches werden wir vielleicht kurzfristig dann auch abgehandelt haben können. Das ist sehr individuell und da kann ich jetzt auch keine Wasserstandsmeldung leider abgeben heute.
Okay, die Folgefrage wäre gewesen, tauschen wir den Begriff Protagonist durch den Namen Niklas Geierhofer? Die Podcast-Hörer warten jetzt, dass du irgendwas sagst.
Dass ich irgendwas zu Niklas Geierhofer sage. Ja, seine Leistungen zuletzt haben mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Er hat, glaube ich, schon gezeigt, dass er für uns wirklich ein sehr wertvoller Verteidiger sein kann. Auch er hat mit Sicherheit Themen, wo es darum geht, ein bisschen ja auch den nächsten Schritt zu gehen. Das sehen wir schon bei ihm. Glaube ich, auch Potenziale zur Verbesserung noch, sowohl im taktischen als auch im körperlichen Bereich. Daran arbeiten wir mit ihm. Und ich sehe ihn durchaus positiv, seit ich hier bin.
Chris Ilzer hat das mal ökonomisch genannt. Jürgen, du hast dir im Trainerteam oder ihr habt im Trainerteam Verstärkung aus Hartberg geholt. Magst du zu den beiden Herrschaften etwas sagen hier? Außer Hallo.
Ja, gern. Also, wie wir vorher schon gesagt haben, sind ja einige vom Trainerteam mitgegangen nach Hoffenheim und wir wollten die Stelle von Marco Angela neu besetzen und ich weiß, dass in Hartberg auch sehr, sehr gute Arbeit über Jahre hin schon verrichtet worden ist. Sie ist in den Europacup gekommen mit einem geringen Budget, mit einem kleinen Verein. Und da haben eben die zwei Konditionstrainer bzw. Datenanalyst und Konditionstrainer einen maßgeblichen Anteil. Arbeiten sehr modern, wie gesagt, anhand von Daten, physische Daten. Und wir wollten einfach die Arbeit, die der Marco da installiert hat, eben fortsetzen. Und da sind die zwei eigentlich auf einem sehr, sehr guten Niveau, ergänzen sie sehr gut und wir sind da meiner Meinung nach sehr, sehr professionell und gut aufgestellt. Mhm. Und die Standardfrage hat noch nachgewirkt, Frank, wir haben ja vergessen, das Tor gegen Leipzig, wie ist denn das schon entstanden?
Ja.
Dass du dich erinnerst?
Ja, ich erinnere mich dran. Ja, ich habe eine Frage aus dem Publikum eingesammelt, du tust so, als ob es meine Frage wäre.
Ach so.
Ich bin da nur Lautsprecher.
Standards müssen wir arbeiten, aber ganz so schlecht war es auch nicht, weil gegen Leipzig haben wir so ein Siegestor gemacht.
Ich hab noch eine Frage zum technischen Direktor, wenn wir gerade beim Staff sind. Ich habe einmal, wie er gekommen ist, nachgefragt, was so seine Aufgabenstellung sein wird oder was seine Rolle sein wird. Da wurde mir gesagt, es ist noch nicht genau definiert und daran arbeitet man gerade an seinem Jobprofil. Gibt es das mittlerweile?
Das gibt's,
Benjamin Schunk.
Genau, Benjamin, das gibt's mittlerweile. Genau, Benjamin ist in erster Linie dafür zuständig, dass er mit den Scouts gemeinsam im Endeffekt Recruitment-Aufgaben übernimmt, dass er dort Sachen zusammenführt, eigentlich die Spieler, die wir auf den Listen haben, die aufploppen, über Videosichtung, über Live-Sichtung, über Daten im Endeffekt zusammenführt, auch schon Vorgespräche führt mit Spielern, mit Beratern und im Endeffekt mir sehr viel Vorarbeit, was Spielerverpflichtungen angeht, abnimmt und das im Endeffekt auch weiterentwickelt im Endeffekt. Also auch das Scouting, Nuancen anzupassen, wie wir scouten, welche Märkte wir bearbeiten, wie wir sie bearbeiten, wie intensiv wir da sind. Und im Endeffekt ist es bei ihm Recruitment, Scouting und Strukturen entwickeln, die er im Endeffekt in einem hochstrukturierten Verein wie Bayer Leverkusen oder Unternehmen wie Bayer Leverkusen schon mitbekommen hat, eigentlich bei uns auch mit einzuführen.
Ich würde nochmal gerne kurz zum Thema Entwicklung zurückkommen und zur wichtigsten Entwicklungsmannschaft, nämlich der Zweier. Da hat sich ja auch das eine oder andere getan am Transfermarkt. Unter anderem ist ja auch der Vertrag von Peter Kiedl verlängert worden. Jetzt auch perspektivisch gedacht an die Spieler, Jürgen, die bei dir jetzt auch schon mittrainieren, sei es ein Hödel oder ein Schopp. Kann man davon ausgehen, dass auch die in absehbarer Zeit dann ihre Einsatzminuten bekommen werden ganz oben? Oder ist der Gap noch zu groß?
Ja, ich würde es mir natürlich wünschen, auf der einen Seite, dass wir erfolgreich sind, dass wir ganz vorne mitspielen und auf der anderen Seite natürlich auch junge Spieler aus der Akademie beziehungsweise von Sturm 2 in die Mannschaft integrieren. Dass der Sprung ein großer ist, das habe ich immer wieder auch schon betont, von der zweiten Liga zu einem österreichischen Spitzenteam, das ist ein großer Sprung. Die Vergangenheit bei Sturm zeigt ja auch, dass vor allem Talente es in die erste Mannschaft geschafft haben, wenn es im Verein nicht so gut gegangen ist. Natürlich ist es ein Ziel von mir, dass man beides integriert. Ich muss dazu sagen, dass natürlich in erster Linie an den Spielern das liegt, sich zu präsentieren im Training, aufzuzeigen, dass ich bereit bin. Meine Aufgabe als Trainer ist es natürlich, die Besten, wo ich glaube, das sind die Besten oder die Wahrscheinlichkeit ist, am höchsten das Spiel zu gewinnen, den muss ich aufstellen und das werde ich auch tun. Und wenn einer aus der Akademie dabei ist, dann würde mir das natürlich auch freuen. Ja.
Der Perspektiventransfer schlechthin war ja dann wohl doch Daniel Sumbu. Kolportiert wird eine Ablösesumme rund um die 1 Million Euro. Wir wissen es nicht genau, aber ich glaube, Arminia Bielefeld hat sich ziemlich gefreut. Doch eine Transfersumme, die man wohl nicht jeden Tag ausgibt. Micha, was macht diesen Spieler so besonders? Welche Perspektiven siehst du für ihn in Graz?
Ja, beim Daniel muss man sagen, der hat ist im Endeffekt in den letzten Wochen und Monaten eigentlich auf dem Radar von ganz vielen Vereinen aufgeploppt in Deutschland, weil er recht überraschenden Werdegang eigentlich hat, eigentlich nie ein LZ besucht, über Lippstadt und die U19 von Bielefeld im Endeffekt jetzt in die dritte Liga gekommen ist und über ein unheimliches körperliches Potenzial verfügt für so einen jungen Spieler, der ein sehr hohes Tempo hat, eine sehr hohe Arbeitsrate hat. Die Bilder, die man von ihm sieht und das, was man jetzt auch im Training sieht, jemand, der unheimlich viel Gas gibt, der nie nachlässt, der wirklich unsere Prinzipien, sage ich mal, so ein bisschen intuitiv eigentlich schon hat, viel Tiefgang in seinem Spiel hat, anläuft, nachgeht, auch ins Mittelfeld nachverteidigt. Also all das, was wir eigentlich von Spielern verlangen, wo wir sagen, okay, das dauert ein bisschen, bis die in unseren Spielprinzipien sind, das hat er intuitiv drin, muss aber aufgrund dieser Vergangenheit, dass er noch nicht im LZ war, müssen wir das verstetigen. Und deswegen war es im Endeffekt eine Sache, wir sehen da ein Riesenpotenzial, was er mitbringt und ihn jetzt schon zu holen, weil im Sommer wäre es zu spät gewesen, über die Einsätze, die er jetzt in der dritten Liga hat, ist er, wie gesagt, bei ganz, ganz vielen deutschen Vereinen auch schon auf dem Radar, ihn jetzt zu holen, dazu zu nehmen, ihn über Sturm 2 heranzuführen an die Kampfmannschaft 1. Das ist im Endeffekt das Ziel. Und auch da ist körperlich, natürlich braucht man auch da eine gewisse Zeit, um sich an die Intensität im Training zu gewöhnen, das ist ganz so klar. Und ich sehe ihn schon aber im nächsten halben Jahr, wenn er das weiter fortführt, was wir in ihm sehen, da einen großen Schritt machen und dass er dann ab Sommer wirklich auch ein großes Thema für uns im KM1-Kader sein kann.
Und die Transfersumme wurde nicht dementiert.
Richtig, erstens
das. Und er hat einen langfristigen Vertrag.
Auch gut aufgepasst, ja, danke.
Aber Bielefeld gibt es ja nicht.
Sagen manche. Aber waren das dann genau die Argumente, wie du sagst, dass er im nächsten halben Jahr vielleicht dann schon ganz oben andocken kann, die dann ausschlaggebend waren, für ihn nach Graz zu kommen? Weil wenn du sagst, am Radar viele Spieler und er ist in einem Fußballland wie Deutschland zu Hause, dann ist es ja am ersten Blick vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass er sich für Sturm Graz entscheidet.
Ja, wir waren sehr früh dran, muss man einfach sagen. Wir haben ihn nach den ersten, das hat unser Scouting wirklich ein sehr gutes Auge bewiesen, dass er sehr früh aufgefallen ist, schon nach seinen ersten Einsätzen, wo es dann gesagt wurde, hey, guckt euch den mal an, der ist interessant. Können wir da schon mal schauen, wie da die Situation bei ihm aussieht? Und dementsprechend hatten wir da einfach den Vorteil, dass wir einfach schnell waren und dass wir ihn schnell von unserem Projekt eigentlich überzeugt haben, dass wir ihm natürlich gezeigt haben, was wir mit jungen Spielern eigentlich machen, wie wir Spieler entwickeln, welche Schritte sie gehen können bei uns. Und das hat ihn ziemlich schnell überzeugt, sodass dann all die anderen Sachen, die dann später kamen, er sich schon so sehr committed hatte, sage ich mal, zu unserem Projekt, das wir mit ihm vorhaben, dass das ja alles andere so ein bisschen abgeprallt ist.
Um das Ganze jetzt schlussendlich abzurunden, das bisher besprochene als Ausgangspunkt, stellt sich jetzt abschließend die Frage, wie positioniert sich Sturm in der Bundesliga und in Europa? Dazu gleich die Frage an den Sportdirektor. Was soll Sturm in den nächsten Saisonen für einen Fußballclub sein, wenn du es in wenigen Sätzen beschreiben müsstest?
Ja, ich möchte, dass Sturm ein Fußballclub in Europa ist, der auf sehr hohem Niveau junge Spieler ausbildet, dabei maximal erfolgreichen Fußball spielt und die Menschen, die eigentlich ins Stadion kommen, Spiel für Spiel begeistert mit einer hochintensiven Spielweise, mit einer offensiven Spielweise und am Ende des Tages natürlich erfolgreich sein soll.
Und welche Ansprüche darf man stellen in der Liga und in Europa?
In Europa Ansprüche zu stellen, das ist mutig. Ich glaube,
Entschuldigung, das Stadion sprechen, wir können uns erinnern, Thomas Seidel.
Er dann sprach mal vom
Conference-Titel vor zwei Saisonen vorausgesagt. Das könnt ihr mit ihm ausmachen.
Ja, schauen wir dann mal. Einen Titel holen ist immer unser Ziel. Das wolltet ihr hören, ne? Ja, sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja,
doch, es geht
doch,
ja eh.
Doch nochmal Leute glücklich gemacht, ja. Nein. Nein, also wir, wie gesagt, national ist es unser Anspruch natürlich immer eine der vier Mannschaften zu sein, die ganz oben in der Tabelle mitspielen, das ist ganz klar. Wie gesagt, auf hohem Niveau dementsprechend trotzdem Spieler zu entwickeln, das widerspricht sich nicht. Entwicklung geht auch mit Leistung und mit Erfolg einher. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Und europäisch, wäre es natürlich mal schön, glaube ich, wenn wir uns, egal für welchen Bewerb qualifizieren, dass man dann auch mal irgendwann eine weitere Runde erreicht.
Mhm. Und Jürgen, dich auch noch die Frage, welchen Fußball deiner Ansicht nach will man spielen? Wie schaut das am Feld aus? Einige Sätze dazu.
Ja, sehr aktiven Fußball, egal jetzt Gängerball, also auch Mittenball. Gängerball, hohes Anlaufen, hohes Pressing, hohe Balleroberungen, schnelles Umschaltspiel, gute Standardsituationen. Und Mittball, ja, Tiefgang, vertikales Spiel, schnelle Lösungen im eigenen Drittel, Festsetzen im gegnerischen Drittel, einen dynamischen Fußball, wo die Zuschauer, und auch wenn das Ergebnis nicht immer passt, trotzdem zufrieden nach Hause geht und wo sie einfach eine Mannschaft gesehen hat, die alles am Platz lassen hat.
Mhm. Gibt es noch was hinzuzufügen, Jürgen?
Ich wollte fragen, wer die anderen drei sind von den
vier Mannschaften. Ja, ich wollte das auch fragen. Oder wer darf es nicht sein, sagen wir mal so.
Ich glaube, also die Liga aktuell, wie sie sich darstellt, wir sehen ja, dass es sehr eng ist und dass es mit Sicherheit zwei Clubs aus Wien gibt, die gute Arbeit leisten, dass es auch einen großen Verein gibt, der gesponsert wird, der auch mit Sicherheit immer eine gute Rolle spielen wird. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und der ein oder andere Überraschungsclub wird mit Sicherheit auch immer wieder dabei sein.
Der Underdog aus Linz.
Der Ansprüche stellt. Das bin ich aus Deutschland auch so gewohnt, dass wenn du sechs Mannschaften vorne hast, dass auch meistens immer eine Mannschaft dabei ist, die du vielleicht vor der Saison nicht auf der Rechnung hattest. Aber ich glaube, das wird sich von Jahr zu Jahr auch unterschiedlich darstellen.
Andi, du noch was?
Nein.
Willst du irgendwen grüßen?
Eigentlich sage ich immer nein, aber heute ja, weil ich würde dann schon gerne überleiten zu unserer nächsten Sendung. Ich würde gerne Christoph Wurm grüßen lassen und ihm zum ersten Mal alles Gute wünschen für den Youth League-Auftritt in Zagreb am Dienstag. Und er wird unser nächster Gast sein bei Black FM, nämlich in einer Woche im Studio dann wieder.
Genau, Mittwoch ist er.
Mittwoch?
Morgen.
Genau.
Also gestern oder je nachdem, wann ihr den Podcast hört.
Wie auch immer.
Wir sagen Danke für eure Zeit und fürs Zuhören und natürlich euch beiden viel Erfolg für die kommenden Aufgaben und ein großes Danke, dass ihr euch für Black FM Zeit genommen habt. Großen Applaus für die zwei.
Danke. Danke.
Die nächsten Wochen in Schwarz-Weiß werden spannend. Für die Blackies stehen noch 5 Spiele des Grunddurchgangs am Programm, darunter der schwere Gang nach Wolfsberg am kommenden Wochenende, das Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz, die Auswärtspartie bei den Bullen, das Derby und schließlich das Heimspiel gegen den LASK. Danach gibt es die Punkteteilung und wir hoffen wohl alle, dass wir die Meistergruppe als Spitzenreiter in Angriff nehmen werden. Die Frauen dürfen auch dieses Wochenende wieder ran, diesmal gegen die Tabellennachbarinnen. Der Vienna-Spielort ist das Trainingszentrum Messendorf. Für die Zweier der Herren geht es am 22. Februar weiter mit dem Heimspiel gegen die Zweier aus Wien-Hütteldorf. Hier ist Revanche angesagt, kann ich mich erinnern. Und was ihr sicher alle wisst, für all diese genannten Paarungen und Termine der jeweiligen Teams gilt für uns alle, egal ob in Messendorf, Gleisdorf, Liebenau oder wo auch immer, alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM. Dankeschön.
Danke. Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.